When I first came to Death Row in 92, it was nothing but a whole environment of pure fire.
Willkommen bei Viben mit Fizzy, dein neuer Lieblingspodcast. Shit.
Damn, son, where'd you find this?
Like we always do about this time.
Willkommen bei einer ganz besonderen Retrospects-Folge von Viben mit Vizzy, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich wie immer mit eurem Host Vizzy aka The V.I.Z. und Retrospects-Co-Host Limmy, straight out of Zurich City. Was geht, Bro?
Ey, was geht, Bruder? Freut mich wieder hier zu sein und über
Ready
das
to talk some chronic?
of course, my G, of course.
Heute feiern wir nämlich den 30. Geburtstag von einem der allergrößten Meilensteine der Hip-Hop-Geschichte, einem Album, das einen ganzen Sound definiert hat, Superstar-Karrieren gestartet hat und eine unkaputtbare Formel und Basis für Musik gelegt hat, die wir immer noch lieben und konsumieren. Deswegen Happy G-Day und alles, alles Gute an Dr. Dre's The Chronic aus dem Jahr 1992. Bevor wir wirklich ins Detail gehen, möchte ich noch ein paar so Grundfakten, so ein paar Basisfakten erstmal auf den Tisch legen. Mhm. Erstmal aussprechen. Ich spreche jetzt für alle, würde ich sagen, für alle Hip-Hop-Interessierten oder die so ein bisschen mehr Blut, Schweiß und Tränen da reinlegen als der normale, nur Gelegenheitsmusikhörer. Ich würde davon ausgehen, dass jeder einzelne Hip-Hop- und Rap-Fan dieses Album wenigstens einmal gehört hat. Ja? Ich sage das, weil, wie gesagt, ich habe das Gefühl, so generell, wie man so jetzt als Kulturliebhaber über bestimmte Classics spricht, gerade im Hip-Hop, wir haben uns ein bisschen, wir sind an dem Punkt angekommen, wo Leute so ein bisschen sich lustig machen, wenn du so ein paar Classics rausholst. Und das bewegt sich manchmal in eine gefährliche Richtung. So. Ich meine jetzt nicht, also ich heul jetzt nicht rum, weil irgendwie Yeet oder was weiß ich, irgendwie in einem Song oder keine Ahnung wer, Lil Pump oder Playboy Cardi rappen, dass irgendwie, keine Ahnung, Biggie und Park Lames sind, so alles cool, so mach deine, so provoziere wie du willst, wenn du Platten verkaufst, dadurch alles cool. Ich werde jetzt nicht hier den gekränkten Old Head spielen, ich würde auch sagen, das bin ich nicht. Aber ich finde trotz allem, das ist meine Meinung, vielleicht bist du da derselben Meinung, ich finde, wenn du über Hip-Hop reden möchtest, aber das kann jedes Thema sein, aber gerade wenn du über Hip-Hop reden möchtest und das doch ein bisschen ernster machen willst, es gibt irgendwo eine Grundausbildung, die jeder Mensch haben muss. So.
Definitiv.
Ist
so. Definitiv.
Ist einfach so.
Es ist so. Ja, sorry, aber es muss Gatekeeping geben im Hip-Hop. Und vor allem, wenn wir über solche Alben wie The Chronic reden. Ja, sorry, also es tut mir wirklich leid, wie du gesagt hast, an allen jungen Leute. Es ist wirklich so, wenn wir über Alben reden wie The Chronic, es gibt auch da viele andere Alben, für viele vielleicht auch Get Rich oder Die Trying, oder es gibt viele Alben, aber ja, wenn du über Hip-Hop reden möchtest, dann musst du das Album kennen, Punkt, fertig, aus.
Ich sage das eigentlich nur, weil so in einer normalen Welt oder was weiß ich, nehmen wir mal das Ich, was ich war vor 10 Jahren, wo ich ungefähr so alt war wie die ganzen Jungspunde, die jetzt so voll in ihrer Prime, Rap-Prime sind. Für mich war das ganz normal, diese Alben alle zu kennen. Ich habe aber auch verstanden und erkannt, dass das nicht für jeden so ist, egal wie meine persönliche Meinung dazu ist.
Ja, ja.
Ich erwarte auch nicht, das ist auch eine andere Sache, ich erwarte auch nicht, dass du immer sofort alles kennst. So.
Mhm.
Weil, ja. Bro, du weißt, wir sind da ein bisschen anders. So. Ich würde jetzt nur über mich sprechen. Ich bin halt crazy so Konsument und wissbegierig, was bestimmte Sachen angeht. Du musst nicht nur als Rap-Hörer oder weil dir Rap gefällt, jetzt jeden Tupac-Text auswendig kennen,
ja,
und
natürlich,
alles
natürlich
Bescheid nicht wissen.
Ja, genau,
ich würde aber behaupten, dass wenn du dir rausnimmst, über bestimmte Dinge zu diskutieren oder wenn du jetzt wie ich dir das Recht nimmst, einen Hip-Hop-Review-Podcast zu machen, Channel, was auch immer,
ja, genau,
dass du dann schon eben dieses Grundwissen brauchst, um
natürlich
überhaupt damit zu interagieren.
Genau.
Und das ist auf jeden Fall ein Anspruch, den ich an mich selbst habe. Ich weiß, das ist nicht der Anspruch, den jeder an sich selbst hat. Manche Leute, für die ist es einfach nur, ich drücke bei irgendwas auf Play, fertig, aus. Ich kann das auch verstehen. So sind die Zeiten aktuell, so ist das Konsumverhalten.
Genau.
Aber ich meine nur, für die Leute, die wirklich sich für Hip-Hop und Rap interessieren, ist The Chronic einfach, das ist einfach das ABC. Das ist einfach, wenn du nur 5 Alben gehört haben musst, um zu verstehen, was Hip-Hop ist, The Chronic ist dabei.
Genau,
das ganz ist einfach nur dieses Vorwort, was ich sagen möchte.
Genau, sehr gut gesagt.
Das gehört zu jeder Grundausbildung dazu. Vor allem, und ich kann verstehen, dass wenn du The Chronic jetzt 30 Jahre, weil es sind wirklich 30 Jahre, dass du nach 30 Jahren hörst und sagst, okay, es ist einfach nicht mein Sound, alles okay, aber dieses Album ist dermaßen einflussreich. Da hat dermaßen viele Karrieren gelauncht, dermaßen viele Künstler geprägt, die immer noch heute geliebt werden, die aktiv sind. Allen voran Kendrick Lamar. Und ich weiß, wie viele Kendrick-Fans es da draußen gibt.
Ja.
All diese Leute würde es heute ohne The Chronic nicht geben.
Das
gerade aus diesem Grund ist es auch wert, dass man über dieses Album spricht. Weil, als du mir den Vorschlag gemacht hast, lass uns über The Chronic sprechen, ich dachte so, ich war anfangs gar nicht so begeistert, nicht weil ich dieses Album nicht liebe, sondern weil ich dachte, was kann man denn noch über The Chronic sagen, was noch nicht gesagt wurde? Dann ist mir aber auch eingefallen, so, Bro, wie viele Leute da draußen wissen eigentlich die Sachen, die, also so kennen die Hintergründe zu diesem Album und wissen eigentlich, wie wichtig das ist. Und jetzt gerade sich wieder drauf einzulassen, dieses Album zu hören, dazu, ich werde dann noch kommen, ich habe eine Geschichte mit diesem Album, das hat mich wieder in so eine Welt reingeschmissen, in der ich einfach sehr lange nicht mehr war. Und alleine deswegen kann ich nur sagen, falls ihr das Album noch nicht gehört habt und auf diese Folge gedrückt habt, hört es euch an. Nehmt euch mal diese Stunde Zeit, hört es euch an. Wirklich. Es ist Hip-Hop-Grundwissen.
So. Yes, yes. Kann ich so unterschreiben.
Sehr gut das gesagt. Muss ich jetzt einfach nochmal droppen, Bro.
Ja, ja, safe. Nein, unbedingt, unbedingt. Sehr gut. Nein, wirklich, das ist ein guter Einstieg.
The Chronic hat eins der berühmtesten Rap-Cover aller Zeiten. Und ich, um jetzt nochmal auf diesen vorherigen Punkt anzuknüpfen, wenn ihr das Album nicht gehört habt, dann habt ihr mindestens oder wenigstens einmal dieses Cover gesehen. Es ist unmöglich, ich glaube das nicht, wenn mir jemand sagt, er hat noch nie das Cover von The Chronic gesehen. Es ist eins der berühmtesten, ich würde generell sagen, Albumcover aller Zeiten.
Ja, ja, auf jeden, ist
einfach,
auf jeden Fall.
Ja, was die Schrift angeht, was das Layout angeht, dann Dr. Dre mit seinem Fitted Hat da mitten im Bild. Jeder Mensch hat dieses Cover gesehen. Ich schwöre dir, jeder Mensch hat das Cover gesehen. Und es ist auch so iconic, weil es einfach vom Aufbau her sehr gut ist. Es ist einfach ein Bild, was sehr einprägsam ist, gerade auch mit der Schrift, mit diesem goldenen Dr. Dre, dem blauen The Chronic.
Genau.
Es ist natürlich eine Hommage an die Zig-Zag Rollin.
Genau, genau, genau.
Ganz an diese Zigarettenblättchen. Und die sahen nämlich ähnlich aus. Dre hat das genommen. Es passt ja natürlich auch, weil The Chronic steht ja, The Chronic ist eine, wie soll man das sagen?
Hochwertiges Cannabis.
Genau, sagen. Ein Slangname für qualitativ extrem gutes Cannabis. Und wenn man zum Beispiel, ich weiß nicht, du musst mir sagen, du hast die Vinyl, ich habe die CD. Wenn man jetzt das Jewel Case aufmacht, auf der CD ist ein großes Hanfblatt drauf. Ich weiß nicht, ob das bei der Vinyl auch so ist.
Nein, eigentlich nicht. Man hat einfach das Bild da von Dr. Dre.
Wenn ihr nämlich die CD von The Chronic aufmacht, dann werdet ihr sehen, auf der CD ist ein sehr großes grünes Hanfblatt gedruckt.
Also das ist, beim Vinyl ist das auf der Vinylplatte in der Mitte, ist das auch gedruckt, genau.
Ach so, okay,
ja, siehst genau, du. Genau, siehst du. Ja, ja, genau.
Das Hanfblatt, was man immer wieder findet, also sei es auf dem Snapback, was Snoop im Nothing But A G-Thang Video trägt, oder auf dem Cover, explizit auf dem Cover von Chronic 2001, das Nachfolgealbum sozusagen. Also es wird natürlich sehr viel Weed konsumiert und auch darüber Musik gemacht. Es ist das allererste Album, The Chronic ist das allererste Album, was auf dem berühmt-berüchtigten Death Row Records Label herausgekommen ist. Wer Limi noch nicht so gut kennt, er ist hier der absolute Spezialist, was Death Row und West Coast Hip-Hop angeht.
Yes, sir.
Deswegen, du weißt da gut Bescheid, aber ich meine nur, sein eigenes Label zu starten und dann gleich mit so einem Album rauszukommen, gute Nacht. Da hast du auf jeden Fall schon mal einen Grundstein gelegt. Ja.
Safe.
Das Album ist damals auch auf Platz 3 gechartet, glaube ich, in den Billboard 100.
Genau,
ganz genau. Hat 3 Millionen Platten verkauft und Dre war dann im Nachhinein auch einer der meistverkaufenden Künstler des Jahres 93.
Yes.
Das Album kam ja, wie gesagt, im Dezember, 15. Dezember vor 30 Jahren raus. Dann im Jahr 93 hat es dann richtig begonnen, sich zu entfalten. Im selben Jahr kam ja dann auch Doggy Style von Snoop.
Nein, das kam ein Jahr drauf.
Genau, meinte ich ja, im selben Jahr, also dann 93 kam dann Doggy Style. Genau,
aber das Album war ja 92, Dezember 92.
Nee, ich weiß schon, aber genau. Es hat sich, das Chronic hat sich ja dann erst 93
wirklich entfaltet. Ja, genau. So, ja, sorry, weißt du? Stimmt, genau.
Es kam Ende des Jahres 92 und dann 93, dann, damals hat ja alles ein bisschen länger gedauert.
Stimmt.
Will ich damit sagen.
Genau.
Also, es war ganz normal, dass man auch eine Single gedroppt hat, die irgendwie, keine Ahnung, ein Jahr vorher kam oder so. Mhm. Und dass man auch noch eine Single gedroppt hat, die keine Ahnung, 6 Monate nach Album-Release kam. Genau, heute ist ja alles viel enger getaktet. Ja,
also
genau. Heutzutage wird ein Instagram-Post gemacht, morgen kommt mein Album und so läuft das.
Ja, stimmt.
Früher war das ein bisschen anders. Da hat das Album viel mehr Zeit gehabt, sich zu entfalten.
So. Auf jeden,
Es ist, ich habe geguckt, es ist damals auch in Deutschland, glaube ich, am höchsten auf Platz 74 gechartet.
Immerhin. Okay, krass. Nicht schlecht.
Ich würde auch gerne wissen, wie das war als Deutscher Anfang der 90er, mit diesem L.A., so mit diesem typisch klassischen L.A. Street-Shit konfrontiert zu werden. Muss crazy gewesen sein. So.
Auf jeden Fall.
Und natürlich, um jetzt nochmal dieser letzte Grundfakt zu sein, wir haben gerade über ihn gesprochen, mit The Chronic, außer dass Dr. Dre eigentlich nur seinen Platz am Producer- und Hip-Hop-Mogul-Olymp für immer gefestigt hat, es ging auch ein absoluter neuer Stern am Rap-Himmel auf. Und zwar Snoop Doggy Dogg liefert hier als Gast und ich hasse es eigentlich, Gast zu sagen, weil es ist auch Snoops Album.
Auf jeden Fall.
So sagen. Ja, es ist Snoops Album. Er ist zwar als Gast geladen, aber ich würde sagen, Snoop alleine durch seine Präsenz gehört, also es ist 50-50 Dre und Snoop Album. So.
Und er
liefert hier auf The Chronic eine Glanzleistung ab. Der wurde zu einem Superstar, einem Rap-Superstar, bevor er überhaupt sein eigenes Album gedroppt hatte.
Ja,
also, genau. Das ist alles, was ihr eigentlich nur über The Chronic so von vornherein wissen müsst. Wir sprechen hier wirklich über eins der wichtigsten Alben aller Zeiten. So.
Mhm.
Limi, was ist deine persönliche Geschichte mit The Chronic?
Uff, das ist eine gute Frage. Also, um ehrlich zu sein, ich kann mich besser daran erinnern, als ich zuerst die ersten Tracks von The Chronic gehört habe, weil das war nämlich beim Videospiel GTA, GTA San Andreas. Dort in dieser Radio Station da, Radio Los Santos, gab es einige Tracks von The Chronic. Soweit ich mich erinnern mag, war es Nothing But A G-Thang und das den Diss-Track da an Easy.
Und, Dre Day.
Dre Day, genau. Das waren, glaube ich, diese zwei Tracks, die drauf waren, natürlich mit anderen, West Coast Classic, und das war eigentlich so die erste Konfrontation, die ich in meinem Leben hatte mit dieser Art von Musik, und das hat mich sehr, sehr stark geprägt, weil es ist einfach unglaublich gute Musik. Das ganze Vibe und Feeling hat ja eh mit dem Videospiel gepasst. Und eigentlich Jahre später, ich war, glaube ich, so 12 oder so, war wirklich so ein Jahr, wo ich sehr viel im Hip-Hop in dem Sinne nachgeholt habe von den Classics, die man so gehört haben muss. So wie du auch zu Beginn gesagt hast, wenn man sich mit Hip-Hop auseinandersetzen möchte, musste man doch gewisse Alben kennen, so. Und ja, als ich The Chronic gehört habe, ich war absolut geflasht, so. Weil es ist ein fantastisches Album, von vorne bis hinten. Es ist super krass produziert auch. Also auch wenn es jetzt 30 Jahre her ist und man kann über die Produktion reden, es hört sich einfach immer noch super clean an. Das ist ja auch geschuldet an Dres Mixing- und Recording-Künsten, die er schon damals drauf hatte. Und ja, es war eigentlich auch zur gleichen Zeit für mich, das ist so, The Chronic und Doggy Style gehen für mich so Hand in Hand. Eben, wir werden jetzt nicht über Doggy Style reden, aber das war für mich einfach eine Zeit, wo ich das gehört habe, da wo ich auch nur diese Musik gehört habe. Und da habe ich rauf und runter The Chronic und Doggy Style gehört. Und das war wirklich eine Welt, in der ich eingetaucht bin, die mich für immer dann geprägt hat. So.
Safe.
Ja, ist wirklich, also für mich auch so eins meiner Top 5 Lieblingsmusikalben of all time. So, für immer und ewig, so. Undisputed. Das ist wirklich.
Top 5?
Ja. Ja, safe, safe.
Mhm, okay.
Safe. Ich kann, ja.
Okay, ja. Ist für immer, ja?
Ja, safe. Es wird, also es ist unmöglich, dass jemals ein Album rauskommen wird oder ich ein Album noch hören würde, das jetzt den Platz für mich von The Chronic wegnehmen würde. So, für mich.
Findest du The Chronic besser als Doggy Style?
Nein. Okay. Besser nicht. Nein. Okay. Nein. Da würde ich, also es, ich würde sagen, es ist, an vielen Tagen würde ich sagen, es ist auf dem gleichen Level. Bei anderen Tagen würde ich sagen, dass Doggy Style sogar ein Tick besser ist. Besser im Sinn von, man hört die Entwicklung von Dr. Dre's Produktion. From the depths of the sea, back to the black Snoop Doggy Dog, Monkey, yeah, the dot went solo on that ass, but it's still the same. Long Beach is the... Ja. Okay. Aber genau, über das werden wir ja vielleicht dann nächstes Jahr reden, wenn dann 30-jähriges Jubiläum von Doggy Style ist. Dann können wir darauf entsprechend reingehen. Sim. Aber nein, wie du gesagt
30 hast. 30 Jahre Jurassic Park und 30 Jahre Doggy Style.
Genau, ja. Genau. Machen wir gerade beides. Genau. Auf jeden Fall, ja, so. Aber für mich ist es auf einem ganz hohen Level. Also es ist wirklich, Leute, die vielleicht 20 Jahre älter sind als wir, für sie ist es Michael Jackson Thriller. Für mich so The Chronic, Dr. Dre, so eins der besten Musikalben aller Zeiten. So.
Ja. Safe. Okay.
Safe.
Also ich würde das, also ohne jetzt The Chronic zu schmälern, ich bin immer größter Fan vom Nachfolger gewesen, von The Chronic 2001.
Ja, krass.
Weil das für mich wirklich eigentlich mit das bestproduzierte Album aller Zeiten ist. So.
Natürlich.
Immer noch.
Safe.
Ich finde, das ist für mich dann, steht für mich dann doch noch mal ein gutes Stück über dem Original Chronic, aber nur
was völlig legitim.
Geschmack anbelangt.
Ja, natürlich, ist ja auch legitim. Ja, safe.
Es ist lustig. Ich habe sehr viel Zeit früher mit diesem Album verbracht und als du mir sagtest, lass uns doch über The Chronic sprechen, ist mir aufgefallen, dass ich das, ich glaube wirklich am Stück hatte ich das Album safe nicht mehr seit 10 oder 11 Jahren gehört.
Krass, okay, crazy.
Wirklich nicht.
Ja, so. Ja.
Und du hast bei solchen Alben, die du einfach eigentlich meinst, gut zu kennen, immer so ein Gefühl, ich weiß, was drauf ist, ich kenne das gut genug, ich habe das oft genug gehört, so. Ich kenne die ganzen Hits. Aber jetzt, natürlich habe ich das wieder durchgehört mehrmals und dann ist mir doch wieder aufgefallen, welche Sachen ich komplett vergessen hatte und welche Songs sich nach all der Zeit so ein bisschen als, na, so Geheimtipps entwickelt haben. So. Ich kein Song von The Chronic ist jetzt wirklich ein Geheimtipp, ja, muss man so sagen, über so ein Album, aber es gibt einfach Songs, die finden nicht so statt im so sagen wir mal, öffentlichen Gedächtnis. Und ich habe das Album wieder gehört und dachte mir, damn, da sind echt einige Songs drauf, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm, an die habe ich gar nicht gedacht, wenn ich an The Chronic denke, die einfach richtig nice sind. So. Bei mir war es eigentlich fast genauso wie bei dir, was so die erste Begegnung mit The Chronic anbelangt.
Ja.
Mein Halbbruder, der fast 10 Jahre älter ist als ich, der besaß, ich hatte nie eine Konsole in meiner Kindheit. Ich weiß nicht, meine Eltern wollten mir das nicht kaufen. Ich glaube, die wollten nicht, dass meine Augen quadratisch werden vom Fernseher, so, weißt du, vom zu lange vom Fernseher sitzen.
Ja.
Ich hatte weder Spielzeugpistolen noch eine Konsole, so. Und du siehst, was aus mir geworden ist. Mein Halbbruder hatte damals eine Sony PlayStation 2.
Nice.
Yeah. Und ich weiß nicht, was es war. Ich glaube, der musste damals irgendwie, ich weiß, der ist damals zur Bundeswehr, irgendwie sowas, der hat Training gemacht, keine Ahnung. Jedenfalls, er konnte irgendwie über 2-3 Monate lang seine PlayStation nicht nutzen. Der ist irgendwo weggefahren, ich weiß nicht, ob es ins Ausland war, ich habe keine Ahnung mehr. Ja, er hat mir seine PlayStation 2 ausgeliehen. Für mich einer der großen Momente in meiner Kindheit.
Damn, weißt du? Nice.
Und natürlich, das muss so Anfang 2005 gewesen sein oder so, ich war noch wirklich ein kleiner Knirps und er hatte damals auch GTA San Andreas.
Ja, geil.
Und ich habe dann dieses Spiel zum allerersten Mal eine Konsole nutzend für mich entdeckt.
Ja, ja.
Dieses Spiel war mein Leben in diesen zwei, drei Monaten.
Safe.
Dieses Spiel hat mich verändert als Menschen.
Ja, genau,
same. Jetzt mal abgesehen davon, dass es sowieso eins der Top 3 Spiele aller Zeiten ist. So.
Es ist einfach, das Beste.
Einfach, weil es genial ist.
Und es ist das Beste.
Ich habe das vor ein paar Jahren sogar noch mal gespielt.
Einfach
auf meinem PC.
Natürlich.
Es macht unfassbar Bock. Es ist immer noch geil. So, wann ist das Spiel rausgekommen? 2004 oder so?
2004, ja.
Also nach all den Jahren immer noch.
Es macht immer noch so viel Spaß zu spielen.
Geisteskranker Kracher.
Es ist so geil, ja.
Und es hat einfach dieses Spiel perfekt diesen West Coast Flavor rübergebracht. So, alles, was ich damals so an Hip-Hop verstanden habe, so, und damals, wie gesagt, war auch schon mein großer Held 50. Ich wusste, dass er natürlich mit Dr. Dre rumhing, und ich wusste von Eminem, und es gab einfach so ein paar Grundsachen, die hast du damals aufgeschnappt, und für dich war das Hip-Hop, so, als kleiner Junge.
Genau.
Und damals, ich meine, auch alleine GTA San Andreas zu spielen, so viele Elemente von Sachen, die ich auch damals noch nicht kannte, ne? Diese ganzen Boys in the Hood-Referenzen, die ganzen Menace to Society-Referenzen, so, die da drauf sind. Dieser ganze West Coast Gangster, wir trinken 40 Ounce, wir fahren Lowrider, dieser ganze Film wurde mit diesem Spiel so richtig rübergebracht. Und ich glaube, alle Leute, die ungefähr so alt sind wie ich, alle Leute aus meiner Generation, die hatten gefühlt dieselbe Sozialisierung, was Hip-Hop angeht, so über GTA, über, keine Ahnung, Bravo Hip-Hop lesen, so über 50, über M, über West Coast und so Tupac, Biggie, Ice Cube noch, das waren so diese Sachen, an denen man sich so gehangelt hat, so. Jetzt natürlich kann man sagen, ey, Bro, es gibt noch tausend andere Künstler und Movements, die krass waren, aber damals, ich würde behaupten, das gilt für viele Jugendliche, die damals, oder Kids, die damals in Deutschland groß geworden sind, es gab so diese 6-7 Artists, an denen hat man Hip-Hop lieben gelernt. So. Dr. Dre und NWA waren ein großer Teil davon. Und auf jeden. Ich weiß noch, damals, es gab ja in dem Spiel in GTA San Andreas, gab es ja Radio Los Santos.
Genau.
Und da lief ja auch Nothing But a G-Thang.
Genau, und Fuck With Dre Day.
Fuck With Dre Day, ich glaube, vielleicht sogar noch ein dritter Song. Ich weiß nicht, ob Let Me Ride auch lief, aber
Nein, nur die zwei?
Okay.
Nein, es war, von diesem Album war es nur diese zwei, ja.
Okay, seht ihr, also Limi weiß auf jeden
Fall. Bro, ich hab das Spiel mindestens 10-mal in meinem Leben durchgespielt, mindestens. Also, ich kenne das Spiel in- und auswendig, fast. Nicht alles, aber so.
Der eine Charakter in dem Spiel sieht ja auch genauso aus, 1:1, wie Eazy-E.
Genau, ja, Ryder.
Ryder sieht aus wie Eazy-E.
Genau.
Also die Referenzen und die Hommages sind auf jeden Fall prominent da.
Und auch PS, die Stimme von Ryder in dem Game war MC8.
Also so schließt sich der West Coast-Kreis.
Genau.
Ich weiß nur noch, ich habe dieses Spiel gespielt, ich musste diese Musik haben. Der Song, dieser Nothing But a G-Thang.
Überkrass.
Hat mein Leben auseinandergenommen.
Ganz genau. Ganz
ich
genau.
Ich weiß nicht, wie alt ich da war, 11 oder so, der hat mich aus dem Leben gebombt und ich musste die CD haben, wo dieser Song drauf ist.
Ja.
Hab das dann natürlich mit meinen Recherche-Skills rausgefunden und dann hat mir meine Mom, Shoutout an meine Mom, die beste Mom all time, hat mir, ich glaube, zu Ostern 2006 ein Ostergeschenk gemacht und mir die The Chronic CD geschenkt.
Oh, geil. Sehr nice. Sehr, sehr
das,
nice.
Da waren wir gerade im Osterurlaub. Ich weiß nicht, wir waren irgendwo in Frankreich oder so.
Big SO an Vizis Mom. Nice.
Ja, Mann. Yes. Und meine Mom hat mir damals die Chronic CD geschenkt. Und das war ein ganz wichtiger Moment, weil ab da an, ich glaube, ich hatte da auch noch das Game. Ab da an begann diese Phase, wo du diese Games gespielt hast. Später dann natürlich auch Need for Speed Underground 2.
Yes.
Schaut an alle, die das gespielt haben.
Oh,
natürlich
yeah.
auch mit yeah, yeah. Riders on the Storm, mit dem oh, Snoop-Part und so. Oh, ihr wisst alle Bescheid.
Of course, yes. It'll even make heat melt. So get aboard and roll and ride. Slip through the storm. Like a dog without a bone and actor out alone.
Riders on the Storm. Da habe ich The Chronic in den CD-Player reingepackt und Games gezockt.
So. Nice.
Beste am PC Leben. Dann auch später. Und Beste das Leben. War meine wirkliche, richtig Auseinandersetzung mit The Chronic 2001, der ganzen West Coast-Sache. 50 natürlich lief sowieso immer durch.
Safe.
Und das war so ein bisschen meine, Rap-Sozialisierung, deswegen The Chronic war schon sehr, sehr wichtig. Mhm. Aber dann, du weißt, man wird älter, man entdeckt neue Sachen. Irgendwann habe ich das dann nicht mehr so oft gehört. Und ich meine,
ja,
wenn du irgendwo feiern gehst, so selbst bei den peinlichsten Studi-Partys in Deutschland, selbst dann kommen immer mal wieder so 3-4 Rap-Songs, die sie mit reinmischen, so Classics, weißt du, wie heißt es hier, von DMX?
Party Up oder?
Ja, Party Up. Dann kommt natürlich sicher
gut,
My Name Is von M und natürlich auch manchmal, ja, genau.
The next episode.
Ja, ja, und ja. Wenn die wirklich so cool sind, dann kommt auch Nothing But a G-Thang.
Genau,
so.
Ja, ja.
Und deswegen, ich habe immer mal wieder natürlich, man kommt nicht drum herum, diese Songs zu hören, aber das Album als Ganzes habe ich echt seit 10-11 Jahren nicht mehr gehört, deswegen.
Krass.
Es war nice, wieder einzutauchen in diese Welt. So.
Nice.
Und eins will ich vorne wegnehmen, das ist aber generell mir aufgefallen bei Dre, was eine seiner großen Stärken ist, abgesehen von Beats machen und Pipapo, seine Alben, na gut, eigentlich sind es ja nur 3 so, aber gerade Chronic und Chronic 2001, die sind extrem cinematic. Ja,
yeah,
also die fühlen sich an
wie
ein Film. Er hat die Alben ja auch so gebaut, ne, dass dann ein Song immer in den nächsten übereinander eingeht, reinfließt in den nächsten Song.
Genau.
Es ist unglaublich, was für eine, so wie bildgewaltig die Musik ist. So, du hörst 3 Songs und bist einfach in South Central LA. So. Und
das ist
unglaublich, wie gut er das gemacht hat. Alleine durch die Sounds, mit den Rappern, die er ranholt, mit den Stories, die da erzählt werden. Also ich war echt jetzt beim Hören noch mal überrascht, wie schnell das ging. So. Weil ich dachte mir so, Bruder, ich habe jetzt die ganze Zeit irgendwelchen Trap gehört und dies, wie soll ich mich da wieder reinfuchsen in diese Welt? Es ging sehr leicht.
Also, ja, natürlich.
Also The Chronic ist unglaublich, es ist ein richtiger Film, es ist ein Audiofilm.
So, das ist das so,
zieht dich extrem schnell in seinen Bann.
Das ist so, ja, auf jeden
Fall. Lass uns auf jeden Fall aber über die Entstehungsgeschichte sprechen.
Okay.
Von The Chronic.
Yes.
Du als alter Death Row-Geschichtsspezialist kannst da auf jeden Fall mehr dazu sagen als ich.
Okay.
Ich würde das aber Ganze noch mal irgendwie verorten, ja, weil es kam im Dezember 92 und das Jahr 92 war für Los Angeles ein ganz besonderes.
Genau.
Denn wann war das? Ende April, Anfang Mai fanden die berühmten LA Riots statt, also die Unruhen von Los Angeles.
Ja.
Werden auch manchmal als Los Angeles Aufstand bezeichnet. Das war eine Reihe von Unruhen, zivilen Unruhen, die sich im April und Mai in Los Angeles ereigneten. Die begannen am 29. April in South Central LA, nachdem ein Geschworenengericht 4 Beamte vom LAPD, vom Los Angeles Police Department, freigesprochen hatte, obwohl sie ein Jahr vorher, ich glaube im Sommer 91, den schwarzen Rodney King brutalst zusammengeschlagen hatten.
Mhm.
Ja, also es war bis heute einer der berühmtesten Fälle von Polizeigewalt an Schwarzen in Amerika.
Ja, ja.
Rodney King wurde damals, auch wenn er sich hat sich anfangs gewehrt, wurde dann aber auf den Boden geschmissen und brutalst verprügelt. Und jemand hat den ganzen Vorfall mit seinem Videorekorder gefilmt damals.
Ja, ja.
Stand auf dem Balkon und das Video ging natürlich, machte die Runde, wurde damals im Fernsehen gezeigt und die Beamten, die Rodney King das angetan hatten, die wurden dann ein Jahr später freigesprochen. Und das hat natürlich eine Stadt, die sowieso in den Jahren zuvor schon mit extremen, nicht nur Gewaltproblemen zu kämpfen hatte, sondern auch mit extremen Rassismusproblemen, mit extrem viel institutionellem Rassismus seitens der LAPD, seitens der Polizei zu kämpfen hatte, das war so ein bisschen der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ja, dann ist die gesamte Stadt explodiert. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ganz LA hat gebrannt. Es gibt sehr interessante Dokus dazu. Es war wirklich eine L.A. glich für 6 Tage einer Kriegszone.
Ja,
so.
Definitiv.
Ich weiß, ich habe gelesen, die Polizei hat damals extra richtig Beverly Hills abgeschottet, damit die Reichen und Schönen nicht irgendwie etwas abbekommen. Ist natürlich auch bezeichnend wieder. Und der Rest von Los Angeles ist abgefackelt. So.
Ja.
Also es gibt Bilder, das sieht wirklich aus, als würde da ein Krieg herrschen. Ja. Und wie gesagt, nach der Verkündung des Urteils haben die Menschen randaliert, es gab Plünderungen, es gab Übergriffe, Brandstiftungen, US-Militär musste kommen, ja, erst die kalifornische Nationalgarde, dann das US-Militär, die Bundespolizeibehörde kam, es war geisteskrank, es war wirklich wie ein Civil War in LA, so, und am Ende, nach den 6 Tagen waren 63 Menschen getötet worden, über 2000 Leute waren verletzt und 12.000 Leute waren verhaftet worden, also wirklich Wahnsinnszahlen. Und der Sachschaden in diesen sechs Tagen entstanden hat, ist, lag bei etwa $1 Milliarde.
Crazy.
Also wirklich unfassbarer Wahnsinn, der da passiert ist. Auch eine unfassbare Ungerechtigkeit natürlich, dass diese Polizisten freigekommen sind. Und viel von dem, was damals passiert ist, hat auch so ein bisschen die, ganz stark die Attitude der Schwarzen, aber auch der Rapper damals beeinflusst. Und es hat eigentlich auch direkten Einfluss auf das Chronic-Album.
Ja, definitiv. Definitiv. Aber es ist so, wie du gesagt hast, es hatte großen Einfluss auf die jungen Schwarzen, die dort aufgewachsen sind. Also ich glaube, das früheste Beispiel kennt ja jeder mit Fuck the Police von N.W.A.
Ganz genau.
Ja, das ist ja, war schon im 88, aber war eigentlich eine ähnliche, gleiche Situation. Wie du gesagt hast, der Rodney King Case hat dann das Fass zum Überlaufen gebracht und man merkt es von der Attitude, man hört es raus. Es gibt auch Songs auf dem Album, die das auch thematisieren. Der 4. Track des Albums, The Day That Took Over, und auch Lil Ghetto Boy. Also ja, man hat auf dem Album auch darüber, wenn man ja eh den ganzen L.A. Sound und Style sich anschaut, dann geht es ja viel um Sunshine, um Party, Barbecue, leicht bekleidete Frauen und so. Es ist so ein bisschen so the good life zelebrieren, so, weil es gehörte dazu, es war ja der L.A. Lifestyle. Aber man hat auf dem Album natürlich auch das thematisieren müssen, weil das ist das,
ja,
ist
im, ja, im das Hintergrund brodelt so ein bisschen die Wut,
genau,
von den,
genau,
von den Jungs.
Ja. Genau, genau. Und das war ja auch, man muss auch verstehen, es war ja auch zu dieser Zeit, war es ja auch ihr Sprachrohr, so. Also das Ganze eh für N.W.A. und dann auch natürlich für Dre, die ja mit Hip-Hop und ihrem Mittel dann ja auch gehört werden wollten, nicht nur von ihr eigenen Hood oder von L.A., sondern natürlich auch von ganz Amerika, so, weil Hip-Hop technisch gesehen war damals immer noch das Maß der Dinge eigentlich New York, die West und die East Coast, und deshalb war das nochmal speziell für jetzt Dre und allgemein L.A., dass sie so wie ein Gefühl hatten, dass sie sich der Welt gegenüber beweisen mussten, jetzt auch auf die Musik bezogen. Wenn wir über die Entstehungsgeschichte reden möchten, im Sinne von musikalisch und wie das alles entstanden ist, wie ja alle wissen, so, Dre war ja bei N.W.A. und da gab es ja Probleme, weil er ja aus seinem Musikvertrag rauskommen wollte, weil ich glaube, das war zu dieser Zeit, wo Suge Knight noch eigentlich noch ein Bodyguard war in der Musikindustrie.
Genau.
Hat er rausgefunden, dass, glaube ich, Dre für seine Produktionen irgendwie nur 2 Cent pro CD mitverdiente. Irgendwie so etwas. Also wirklich, das waren die beschissensten Verträge aller Zeiten.
Und damals konnte man mit CDs auch noch Geld machen, Leute, ne?
Genau. Also,
ja, nicht, ja, wie heute.
Ja, ja, nein, damals, du hattest nur mit dem Geld gemacht. Du hattest ja, vor allem Kassetten hattest du ja auch, Vinyl und CD, genau. Ice Cube war ja als erstes von der Gruppe gegangen, eigentlich auch so aus den ähnlichen Gründen, und der nächste, der dann von der Gruppe gegangen ist, war Dr. Dre. Dr. Dre hat zusammen dann auch mit The DOC und dann eben Suge Knight, haben sie sich entschieden, okay, wir gründen zusammen jetzt Death Row Records. Da gab es auch eine berühmt-berüchtigte Geschichte, wie Suge Knight angeblich auch Eazy-E bedroht haben sollte, damit er Dre aus dem Vertrag rauslässt und so. Lange Rede, kurzer Sinn, so, sie haben dann, glaube ich, Ende 91 haben sie dann offiziell Death Row Records gestartet, und dann war eigentlich klar, okay, jetzt Dre wird jetzt sein Album machen. Und eine Person, die eben auch wichtig zu erwähnen ist, wie ich vorhin erwähnt habe, ist die DOC, weil er ist ein Rapper aus Texas ursprünglich und war dann auch Teil der Entourage bei NWA. Und
er hat ja auch schon für NWA geschrieben. Auch.
Genau, genau. Also er ist einer der besten Lyricists of all time. When you hear a funky record with potential, be getting hyped with straight rocking the instrumental. Nothing like what you've heard before, and more, nevertheless, the auto best. I mean, I'm like fresh, if not the freshest. When I'm expressing my thoughts, on eigentlich auf einem Level mit Leute wie Rakim oder so.
Damn. Oh,
also würde ich sagen, auf jeden. Und für alle Leute, die ein bisschen Hip-Hop-History mögen und ein bisschen etwas Neues hören möchten oder etwas, was sie noch nicht kennen, hört euch das Debüt-Solo-Album von The D.O.C. an, No One Can Do It Better, aus dem Jahre 1989.
Mit sehr, sehr krassem Cover übrigens.
Auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, eins der most underrated Alben of all time. Und The D.O.C. allgemein. Ich habe sogar letzte Woche gesehen, Nelly hat sogar letzte Woche auf Insta, glaube ich, eine Story oder eine Insta-Live gepostet. Oder darüber gesprochen, dass für ihn The D.O.C. der größte What-If-Hip-Hop-Artist of all time ist. Weil,
krass.
Weil bei The D.O.C. ja, gibt es auch die Geschichte, dass bevor Death Row entstanden war, war er in einem Autounfall verwickelt. Er war in einer Party und hat sehr viel getrunken und sehr viele Drogen genommen. Er wollte dann irgendwie in der Nacht mit seinem Auto nach Hause fahren und war in einem wirklich ganz schlimmen Autounfall verwickelt. Also es gab wirklich Chancen, dass er das nicht überleben sollte. Er hat es Gott sei Dank überlebt, aber das Problem ist, er hat dann seine Stimmbänder waren so beschädigt, dass er seine Stimme eigentlich für immer verloren hatte. Und er war zu diesem Zeitpunkt eigentlich 20 Jahre alt. Also musst dir vorstellen, du bist am Beginn deiner Karriere, du bist einer der begnadetsten Lyricists so in deinem Camp und auch allgemein, droppst eigentlich ein gutes Album so, denkst jetzt, okay, deine Karriere kann jetzt gut starten und dann, ja, geht deine Rap-Karriere so, wird so zerstört eigentlich mit diesem Unfall.
Ja, es hat ihn seinen kompletten Kehlkopf zertrümmert. So.
Genau.
Er hatte eigentlich so eine richtig wohlklingende Tenorstimme und dann war das auf einmal so eine, leider Gottes, das in so eine so fast rasselnde, fast schon raue Stimme
ja
verwandelt worden. Hat so, klingt wie so ein sehr starker Raucher, der Arme.
Genau.
Ran a red light and the lights hit me. And, you know, I did some maneuvering, you know, but they caught me.
Oh, so you tried to do a
yeah,
getaway?
Hell yeah.
Er hat ja, glaube ich, dann auch irgendwie Jahre später, 96 oder so, noch ein Album gebracht.
Mhm.
Helter Skelter.
Ja.
Aber er klingt halt komplett anders als auf seinem Debüt. Ist echt verrückt. Kann man mal reinhören. Man hört den Unterschied sofort.
Und für alle Leute, die auch wie du und ich mit San Andreas aufgewachsen sind, in Radio Los Santos gibt es auch einen Track von dem No One Can Do It Better Album. It's Funky Enough. Der Track, wenn ihr das Spiel gespielt habt, wenn ihr Radio Los Santos immer gehört habt, ihr kennt den Track und ihr wisst, das war der D.O.C.
Ja,
und das gesamte Album eben produziert von Dre. Und das noch so als Disclaimer und Info, weil wenn wir über The Chronic reden, müssen wir halt auch über The D.O.C. reden, weil als Snoop eigentlich, beziehungsweise wenn wir jetzt über Snoop reden möchten und wie er und Dre sich kennengelernt haben, Warren G. ist der Halbbruder von Dr. Dre und Warren G. kommt auch aus yes. Long Beach, wo Snoop herkommt. Also Dre kam ja aus Compton und Snoop Dogg aus Long Beach. Warren G. kam auch aus Long Beach und er ist der Halbbruder von Dre. Und Snoop hat da auch schon seit junger Zeit war mit Musik konfrontiert, hat viel gerappt. Und dann hat ihm Warren G hat Dre dann gesagt, so, yo, ich kenne da jemand, rappt krass und so, hören dir mal an, hat eine Kassette gegeben, hat sich das angehört, dann hat genau. Dre erkannt, wow, okay, krass, so, ja, das ist wie ein Rohdiamant, hat in meinem Interview gesagt, er hat bei Snoop erkannt, dass es so ein Rohdiamant ist.
Der ich glaube, Dre war sogar auf einer Party oder so
und dann ja.
hat Warren gesagt, hier, schmeiß mal an, das ist dope.
Stimmt.
Und er meinte ja, genau. während der Party so, damn, ich muss mit dem Jungen sprechen.
So. Genau, ja, genau, stimmt, das war so eine Party, genau. Dann hat er das gehört, war krass und dann, das war zur gleichen Zeit, als Death Row gestartet hat und dann hat er gesagt, okay, komm mal ins Studio, wir nehmen da was auf. Das war zur gleichen Zeit, wo, kennst du den Film Deep Cover mit Lawrence Fishburne?
Yes, 92, ja.
Genau, Death Row hatte ein Angebot, so, sie konnten den Titeltrack für den Film aufnehmen.
Ein unglaublicher Song. You already know I give a fuck about a cop, so why in the fuck would you think that it would stop? Plot, yeah, that's what we's about to do. Take your ass on a mission with the boys in blue. Dre, what up, Snoop? Yo, I got the feeling, tonight's the night like Betty Wright and I'm chilling. Einer der besten Hip-Hop-Tracks all time.
Und siehe da, das ist auch ein Track, der bei GTA San Andreas in Radio Los Santos vorkommt. Das ist ein
Hat so aber auch ein geniales Remake von Big Pun und Fat Joe.
Genau, genau. Und es ist auch eins der ikonischsten und krassesten Tracks aller Zeiten, weil dieser Track hat war so das Sprungbrett für Snoop Dogg. So, das war das erste Mal, dass Snoop und Dre zusammen im Studio waren. Sie haben diesen Track aufgenommen. Und jetzt, um noch auf die DOC zu kommen, Snoop war eigentlich ein begnadeter Künstler und Freestyler. Da viele seiner Texte waren gefreestylt. Auch noch bei Doggy Style. Viele der Tracks, die man bei Doggy Style hört, waren gefreestylt. Der DOC war eigentlich sozusagen wie Snoops Lehrer, der ihm gezeigt hat, okay, du musst hier rappen, wenn das hier der Take ist, hier musst du rappen, hier musst du machen, das musst du machen. Snoop hat auch in vielen Interviews erzählt, dass der DOC ihm eigentlich so mit beigebracht hat, wie man eigentlich so Parts aufnimmt und rappt. Und auch eben, er hat viele Texte allgemein für Dre geschrieben. Und ja, dann haben sie diesen Track gemacht und der ist wirklich eingeschlagen so. Und ja, dann hat ja Dr. Dre ja an das Album gearbeitet. Und wie du auch schon gesagt hast, das Album war nicht nur Dres Album, sondern es war auch Snoops Album. Ja, das
Snoop ist auf fast jedem Track drauf, hat einige der fast, großen ja. Standout-Strophen.
Genau,
schon es also ist bis heute eine der besten so Rapper und Rapper, aber auch sagen wir mal Producer-Rapper-Duos aller Zeiten. Also
ja, genau.
Snoop ist, ich meine, ein paar Jahre später haben sie uns Still DRE gebracht, also Leute, mhm. so weißt du, so, trotzdem Shoutout an Jay-Z, dass er den Song geschrieben hat. Danke nochmal.
Ja, genau. Genau. Ja, und wenn wir jetzt, das war jetzt, also genau, so wie das etwa entstanden ist, wenn wir das Musikalische noch anschauen, das war ja auch, ist ja auch ein Grund, wieso das Album ja maßgebender Einfluss hatte, ist, dass ja Dre ja seinen eigenen Signature Sound hatte, sozusagen. Man hört auch, wenn man das Album, wo er noch bei N.W.A. war, das zweite Album von N.W.A., das For Life Album, da gibt's einen Track, der heißt Always Into Something. Und da merkt man, das ist so eins der ersten Tracks, wo man das sogenannte G-Funk hören konnte, also wie Dre so das den P-Funk, also von dem kommt es, das ist Parliament-Funk heißt es, glaube ich.
Also P-Funk ist eigentlich, es gibt zwei Definitionen, zum einen kann man sagen Psychedelic-Funk, also
genau. Nicht
die typische Funkmusik der 70er, sondern ja. auch Funkmusik, die ein paar Rock-Einflüsse hatte, erst später mhm. wurde das so ein bisschen glitzy, aber eigentlich ist das ein Mix aus den beiden führenden Bands, die ja. bis heute noch gern gesampelt werden, vor allem auch von dem guten Kendrick Lamar, und zwar Parliament und Funkadelic, mhm. deswegen P-Funk.
Genau.
Eigentlich der Name, den man sich da merken muss, ist die Musiklegende George Clinton.
Ja,
der war sozusagen Frontmann von beiden Bands. Mhm. War auch auf To Pimp a Butterfly drauf, beim Song Wesley's Theory, glaube ich. Ist eine der größten Funk-Legenden überhaupt.
Ja.
Wird sehr oft gerne gesampelt, wird aber auch gerne auf Songs eingeladen. Snoop hatte ihn schon drauf, Kendrick, wie gesagt, ich glaube Cube auch noch. Also diese Art von Funk, die kam früher dann auch in diesen, in den Shows. Das war ganz, typisch, dass viele schwarze Familien auch zu diesen Funk-Shows gegangen sind oder die im Fernsehen geguckt haben. Dieser Rollerblade-Funk und ja, George Clinton, der auf der Bühne steht und singt und alle stehen gefühlt mit auf der Bühne und tanzen mit. Also es gibt da ganz tolle, interessante Aufnahmen und Dre hat eigentlich diese Sache wieder reanimiert und, mhm. und für sich genutzt. Und ich glaube, mhm. was damals auch, weswegen das Album auch so eingeschlagen ist und kommerziell erfolgreich war. P-Funk ist genau wie jeder Funk auch Tanzmusik. Und es, Dre hat es mit Gangster-Elementen verbunden, deswegen auch G-Funk. Also er hat dieses Genre eigentlich da neu etabliert, indem er eigentlich nur zwei Elemente zusammengepackt hat, die es schon gab, Gangster-Music und Funk. Und er hat tanzbare Gangster-Hits gemacht.
Genau.
Und ganz deswegen, das ist eigentlich so die Grundmischung oder der Soundmix, der The Chronic ausmacht.
Ja, genau.
Und wir haben natürlich brutal harte Texte. Es geht hier um Gangbang, es geht hier um Revanche an alten Feinden üben, es geht hier um Drogen, Ticken und Konsumieren, es geht hier um Ollenbumsen und das alles trotzdem auf Beats, die man einfach bei einer Barbecue-Party anschmeißen kann.
Ja. Genau.
Ich glaube auch, ich weiß, ich muss mich korrigieren, aber ich denke, es war auch im Nothing But a G-Thang-Video, da spielen die doch auch Volleyball irgendwie so aus dem Feld. Also du hast schon so ein bisschen, es wird schon transportiert, wir können hier so ein entspanntes Gathering machen, also es ist nicht nur Drive-By-Music, sondern es ist halt auch Party-Music.
Ja,
so.
Genau.
Und das war so der Blueprint für diesen erfolgreichen Sound, den Dr. Dre mit diesem Album geprägt hat.
Ja,
so.
Genau.
Ich finde es interessant, weil er sagt immer wieder in Interviews, dass er eigentlich nicht so gerne an die Chronic-Entstehungszeit zurückdenkt, weil das für ihn eine sehr schwierige Zeit war.
Ja.
Weil, wie du schon gesagt hattest, er hatte sich von Ruthless Records und Eazy-E getrennt. Ich meine, auf diesem Album gibt es ja auch viele Disses gegen Eazy-E. Eazy-E hat ja dann auch immer wieder zurückgeschossen auf Real Motherfucking G's und so. Also die Fehde war extrem brutal. Ich glaube, bis zu Eazys letzten Tagen nach der AIDS-Diagnose hatten Eazy und Dre sich auch gar nicht gesehen. Ja?
Genau. Ja,
ich weiß, dass Dre ihn im Krankenhaus besucht hat, kurz vor seinem Tod, und da haben sie sich ausgesprochen. Das war ihm wichtig, aber eigentlich 4 Jahre lang waren sie in einer dicken Fehde.
Ja.
Und Dre war ja auch der Meinung, dass sie ihm noch Geld schulden, vor allem Jerry Heller und Eazy. Und es wurde halt immer wieder kreuz und quer geschossen. Und für Dre hat das Ganze, dieser Wechsel zu Death Row, zwar nicht nur Sicherheit bedeutet, weil jetzt ein riesen scary Motherfucker wie Shug Knight an seiner Seite ist, sondern für ihn hat es auch bedeutet, ich muss mich jetzt von Neuem beweisen.
So. Genau, genau.
Ich muss Eazy zeigen, dass ich mithalten kann, musikalisch, dass ich zurückschießen kann. Ja. Ich muss auch der Welt zeigen, dass ich immer noch der gute und berühmte Produzent bin, der ich schon 1989 für Straight Outta Compton war.
Genau.
Und ich muss auch meinem Labelchef zeigen, dass ich die richtige Wahl bin für Death Row. So, und dass ich mit Death Row eine neue Ära präge. Und er sagt immer wieder, der Druck war vorhanden und in seinem persönlichen Leben lief es auch nicht gut. Also damals ist, glaube ich, sein Haus abgebrannt sogar im Sommer 92, was ihn sehr abgefuckt hat.
Ja.
Und ihm wurde ins Bein geschossen. So, also er hat hat einen sehr schwierigen Sommer 92 und das war auch derselbe Sommer, wo er das Album aufgenommen hat. Also die Entstehungsphase war nicht nur Party, so, sondern auch sehr schwierig für Dre. Und ich glaube, er hat das alles genommen, um der Welt zu beweisen, dass er eben doch the one and only ist. So.
Auf jeden Fall. Und zusätzlich auch eben die Stimmung in L.A., die L.A. Riots, das war ja alles zur gleichen Zeit. Und natürlich, dann ist ja klar, dass dann, ich glaube auch, ich habe irgendwo ich weiß nicht, ob es in diesem Jahr war, aber er war ja auch mit einer Künstlerin, die hieß Michelle A., mal zusammen. Und dann hatten sie, glaube ich, auch einen hässlichen Beziehungsende so. Und Dre war sowieso, glaube ich, auch, hat sehr viel Alkohol getrunken. Also war, glaube ich, auch die Zeit, wo,
Bruder, Dre ist ein Menace, Alter.
Ja, Dre war wirklich eine Menace, also.
Dre ist weder ein guter Freund noch ein guter Ehemann.
Nein, es gab, ich glaube, es war ja im 96, wo er ja kurz, glaube ich, im Gefängnis musste, weil irgendwie auf Bewährung oder irgendwas. Auf jeden Fall, ja, er hatte, glaube ich, schon sehr viele Probleme, aber nichtsdestotrotz, er hat ein fantastisches Album abgeliefert, hat eine neue Sound-Ära geprägt und wie du gesagt hast, so die Soundmischung auch.
Ja, weil, wir müssen unbedingt über die Produktion sprechen.
Das weil, ist ganz wichtig. Weil, wenn wir über den Sound reden, eben, er hat G-Funk sozusagen mitkreiert, eben, ich habe vorhin gesagt, Always Into Something for, noch auf dem zweiten NWA-Album war so eigentlich einer der ersten Tracks, wo er so diesen Style eigentlich gemacht hat und dann eigentlich bei The Chronic, er hat auch gesagt, so The Chronic ist maßlos beeinflusst von George Clinton und der P-Funk-Ära, weil er hat das dort rauf und runter gehört. Und auch eins der Gründe, du hast es sehr gut gesagt, eben, es war Popmusik mit Gangster-Elementen gemischt und das war eigentlich auch der Schlüssel zum Erfolg, weil die Leute konnten sich damit identifizieren, wenn sie die Musik gehört haben. Sie haben diese Musik gehört, sie haben erkannt, dass von P-Funk ist. Sehr viele Leute, zum Beispiel aus dem Süden, haben P-Funk-Musik gehört. Die haben dann Dr. Dre's Musik gehört und konnten damit sich so, konnten dann Hip-Hop hören sozusagen. Leute, die eigentlich nie Hip-Hop gehört hatten oder Gangster-Rap gehört haben, die konnten dann die Musik hören, weil auch wenn sie jetzt über, keine Ahnung, über Gangbang oder über Schießereien, Stechereien rappen, so, du schaust dir auf MTV das neue Nothing But A G-Thang Video an und trotzdem sind die auf einer Barbecue-Party, alle sind happy, die spielen da Volleyball. Also es war ein Good Vibes-Feeling sozusagen, trotzdem.
Safe.
Ja, so. Das war wirklich krass, weil auch man kann die nächsten Jahre so, also 92, dann die 90er, die waren dann auch sehr, vor allem West Coast war sehr, sehr geprägt dann von dieser G-Funk-Musik. Das hat es dann wirklich noch einige Zeit dann geprägt sozusagen, bis dann neue Styles kamen, wie das
ja,
auch immer
im Hip-Hop ist. Selbst Park hat das ja genutzt.
So, genau.
Bis noch Mitte, Ende der 90er.
Genau, also, genau.
Ich finde, man erkennt den G-Funk immer sofort. So. Also jetzt mal gar nicht an Drums oder so, sondern an diesen Moog-Synthesizern.
Genau.
Diese bestimmten, ihr kennt das alle, ihr habt das überall gehört, so dieses Du-du-du.
Genau.
Diese Five Sounds, diese ich kann es schlecht beschreiben, aber du
kennst wenn man es hört, dann weiß man.
Der steht einfach für West Coast Rap.
So, genau.
Der steht für West Coast Rap, der steht für Lowrider, der steht für, keine Ahnung, einen Doobie Blazen und über den Hollywood Boulevard fahren. Also, du hörst den Sound und weißt sofort, das ist G-Funk. Du hast es schon ganz am Anfang gesagt, die Produktion von The Chronic galt auch schon damals als absolut innovativ und bahnbrechend sogar. Ich finde, wenn man auch vergleicht, wie andere Rap-Alben 92 klangen, da ist das Lichtjahre entfernt.
Genau.
Ja. Also natürlich klingt das jetzt irgendwo auch 90s dated, im besten Sinne des Wortes. Ne? Aber für die damalige Zeit hat nie, also gab es keine andere Rap-Gruppe, keinen anderen Rapper, der so ein gut produziertes Album hatte. Und ich meine, es ist auch eins der bestproduzierten Alben aller Zeiten. So, und viele der Songs, auch wenn sie einfach nach 90s-Funk klingen, die funktionieren immer noch heute. So. Mhm. Die funktionieren so. Du kannst immer noch Spaß haben zu Nothing But A G-Thang. Du kannst immer noch Spaß haben zu
Let Me Ride.
Yeah. Du kannst immer noch Spaß haben zu sogar zu Bitches Ain't Shit. So. Das sind einfach so Alltimer, die immer Spaß machen, die immer ziehen, die immer funktionieren.
Genau.
Und ich finde diese Parliament Funkadelic Beats, ja, und das Interessante ist, der hat gar nicht so diese Songpassagen rausgenommen, so diese Vocal Samples, wie ein Kanye das später gemacht hat mit Soul Samples oder so, sondern bei ihm ging es vor allem um diese Beat-Sachen, so leichte Backing-Vocals, so die Basslines, die er da genommen hat.
Genau.
Und das hat er so kombiniert eben mit seinen Synthesizern und mit seinen rollenden Bässen und das hat dann echt Mainstream-Hip-Hop eigentlich komplett verändert, so, weil wenn du jetzt zum Beispiel nach New York guckst oder so, wo dann so andere Hip-Hop-Acts, keine Ahnung, so wie The Bomb Squad oder Onyx oder so, die haben alle sehr stark gesampled. Und Dre hat zwar gesampled, aber Dre hat nur ein oder zwei Samples benutzt pro Song.
Genau.
So, also gar nicht so viele.
Ja.
Und so du hast diese Synthesizer-Basslines, du hast oftmals so einzelne so Keyboard-Lines, die so spärlich hören. Also das Album klingt voll, aber vor allem wollte Dre eigentlich simple Beats haben,
genau,
die geschlossen sind. Also nicht möglichst viele Elemente und alles irgendwie dort mit Cuts zusammenpacken, sondern bei ihm ging's, ich nehme nur 5, 6 simple Elemente, aber ich lege die so übereinander, dass die alle so ein cleanes Gesamtbild abgeben.
Ja,
so,
genau.
Und, und The Chronic klingt auch immer noch heute glatter und einfacher als so Ostküsten-Rap im Jahr 92.
Ja, das ist so. Ja, ja. Auch eben, die Stimmung auch eben, East Coast oder 92 allgemein, viele Rap-Musik war auch politisch aufgeladen, Pro-Empowerment.
So, genau, ja, du hast so diese Public Enemy-Sachen so,
genau.
oder dann so dieses bisschen so East Beastie Boys Party-Musik.
Genau,
Und Dre hat eigentlich so Gangster-Rap, Gangster-Pop gemacht.
Also so. er hat das Genre wirklich revolutioniert, so man muss es einfach klar sagen, so, weil auch das Leute, wenn jetzt hört Ready to Die an, bei Ready to Die von Biggie, auch eins der krassesten Alben ever. Leute wie Biggie haben Dre gesampelt extra. Weil überall in ganz Amerika, die haben The Chronic gehört, die haben Doggy Style gehört, die haben die Death Row Musik gehört und es war wirklich revolutionären neuen Shit. Und das gab es so nicht. Und das hat alle, überall, die ganze Szene von vorne bis hinten beeinflusst. So, es war wirklich eine Bombe, die eingeschlagen ist. Du hast es auch ganz am Anfang gesagt, es ist wie ein Film. So, du machst Track 1 an, dann beginnt der Film, dann hast du die ganzen Disses, so, hier und immer. Dann hast du Tracks, dann hast du wieder Skits, so. Es ist wirklich, war bahnbrechend für diese Zeit. War wirklich krass.
Ich meine, du hörst auch gleich im ersten Song, du hast gleich im Intro, wie Snoop schon so ein bisschen die Leute anheizt, so. Ja,
Death also,
Records, Creepin' While You're Sleepin' und
ja,
der gibt ja eigentlich dann schon vor, wohin es geht. Ich finde auch hier, deswegen meinte ich ja mit diesem so The Chronic ist ein Film, du hast ja auch so ein bisschen diese lustigen Skits drinnen, immer mal wieder eingestreut, die so ein bisschen so das Hood-Leben in L.A. darstellen. Und
ja.
Das ist auch so ein Blueprint für so viele Künstler und Alben, die diese Skits dann später genutzt haben.
Ja, es gibt ja den Skit da, den $20 Sack Pyramid Skit, so. Aus heutiger Sicht, so, keine Ahnung, Skits haben ja im Hip-Hop ja einen Stellenwert verloren, so, das ist eigentlich, für die meisten Leute wollen gar keine Skits mehr, die wollen auch nur noch Musik konsumieren, ist ja anders als damals, aber der $20 Sack Pyramid gilt allgemein als eins der besten Hip-Hop-Skits ever, so.
Ja, auf jeden Fall.
Weil es ist lustig, so, es hat eine Referenz zu den damaligen Shows, so, es ist gut umgesetzt.
So, wie so eine Game-Show ist das.
Genau, genau.
So eine 70er Jahre Game-Show.
Genau, es ist lustig, so, es macht Spaß, es ist cool, es ist wirklich, man kann eigentlich nichts dazu aussetzen, so, es ist von vorne bis hinten ein roter Faden, der sich durchzieht. Eben schon beim The Chronic, du hast einen jungen, ruthless Snoop, der einfach kommt, der macht eine Ansage, so schießt vor allem gegen natürlich Ruthless und Easy.
Auch Tim Dog, das war
genau.
Auch einer der großen Feinde von Dr. Dre, auch ein Compton-Rapper mit großer Schnauze, der aber irgendwie auch in der Versenkung verloren ist.
Genau. Genau, und es ist wirklich so, dass das ist eigentlich noch interessant, jetzt auch retrospektiv gesehen eigentlich. Das Album beginnt eigentlich wirklich so mit der Attacke an Ruthless und Easy. Du hast das Intro.
Mit Fuck with Dre Day.
Genau, du hast das Intro, du hast Snoop, er sagt, okay, wir sind hier, Death Row in the House, ich bin jung, ich bin neu, ich bin hungrig, don't fuck with Dre. Und dann kommt der zweite Track. Eben, die meisten Leute kennen den, wenn sie auch San Andreas gezockt haben, damit aufgewachsen sind wie wir. Du hast Fuck with Dre Day and Everybody Celebrating. Eins der, nicht krass, aber so einflussreichsten Texte und der Tracks ever. BG, cause you lost all your homies' love. Now call it what you want to. You fucked with me, now it's a must that I fuck with you. Yeah. That's what the fuck I'm talking about. We have your motherfucking record company surrounded. Put down the candy and let the little boy go. Disslines werden rausgehauen, der Song hat aber übelsten Funk, der ist so ein bisschen partymäßig, also. Genau.
Es ist halt die perfekte Art, dich selbst zu feiern. So, du disst die Leute, ich meine, hier wird, wie gesagt, Eazy-E wird gedisst, dass er Dre noch Geld schuldet. Tim Dogg wird gedisst, weil er einen Diss-Song hatte namens Fuck Compton. Luther Campbell wird gedisst. Luther Campbell war einer der Rapper von der Two Live Crew aus Miami.
Genau.
Der hatte auch damals irgendwie, glaube ich, Shots an Dr. Dre geschickt mit seinem Song Fakin' Like Gangsters. Es gibt auch noch Shots gegen Ice Cube. Wobei ich glaube, Cube ja sogar in dem Video von Let Me Ride auftaucht.
Boah, bin ich mir nicht sicher. Ich weiß nicht.
Also das ist auch schon sehr, sehr, sehr komisch. Also da gab es, wie gesagt, immer mal wieder streetmäßig erst Hass und dann haben, glaube ich, ja Cube und Dre sich so ein bisschen leicht versöhnt.
Sie haben sich versöhnt.
Als er dann auch weg war von Ruthless und
so. Genau, aber ich dachte, das war ein bisschen später. Ich dachte, das war erst so 94, 95.
Nee, ich glaube, wir gucken nochmal das Let Me Ride Video. Ich glaube, Cube ist da dabei, was schon auch sehr interessant ist. Okay. Aber wie gesagt, er kommt hier raus und ist halt die perfekte Art. Du machst einen Party-Song, in dem du auch noch die Leute disst, weil du dich einfach so fühlst. Also du bist so, du bist gerade so auf deiner Wave. Du kannst hier feiern und gleichzeitig Leute dissen und Leute hören noch den Song, als wäre es ein Party-Song. So, es ist es ist auch so ein Prinzip, was sie damit erfunden haben. Ja, ich meine, Hit Me Up ist auch ein Banger so. Und es ist
genau.
Dazu kannst du auch abfeiern so, obwohl es halt brutale Lines sind so. Hit Me Up natürlich. Ich finde auch dann, wie wir hatten ihn erwähnt, der dritte Song Let Me Ride, einer der absoluten Standouts, eine Standout-Single von dem von dem Album, die einfach auch so perfekt diesen West Coast Flavor transportiert mit diesem ich sitze in einem Lowrider so, weißt du. Boys commenced to pop, 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 yeah. Cause if it don't stop, I have to put my shit in reverse. Go back and take another spot, cause I'm rolling in my 6'4". What all the niggas saying? Hell yeah. What all the niggas saying?
Es ist einfach viel living the LA life. So,
das ich cruise durch Watts, ich cruise durch Inglewood, ich cruise durch Compton.
Genau.
Ich finde, das sind so, du hörst diese Songs und die sind einfach so die Standarddefinition von dem Classic West Coast Sound.
Genau. Und das ist auch ein von diesen Singles, die auch Jahre später, also nicht Jahre später, was sage ich, der Track ist, glaube ich, im 93 nochmal als Single released worden und der hat sogar...
Die Hook ist auch catchy as fuck, so, weißt du.
Safe, der hat sogar... Dieser Track, das war, glaube ich, Dres erster Grammy, den er gewonnen hat mit diesem Track. Also das...
Krass, okay, wusste ich gar nicht.
Das, ja, also der Track war wirklich... war ein Hit, es war wirklich ein Hit, so. Hat alles, zunichte gemacht sozusagen, wenn es da die Grammy-Anerkennung gab. Ja, überkrasser Track, so, ist wirklich, vor allem auch, ist ja eigentlich nur, Snoop macht das Intro und das ist eigentlich eins der wenigen Tracks, wo auch eigentlich so ziemlich nur Dre seine Parts hat und rappt, also es ist wirklich so Dre seine Beats, Dre seine Raps, ist wirklich so ein full Dr. Dre Track sozusagen.
Generell kann man sagen über The Chronic, also was generell Dre mit seinen Alben macht, ist so ein bisschen was das, also er hat zu viel gesagt, aber so ein bisschen was DJ Khaled gerade probiert zu machen, so eigentlich. Ja. So ein bisschen, ich will nicht DJ Khaled nicht zu viel Credit geben, aber so ein bisschen eine Compilation, er holt sich die Rapper ran und die machen auch so ein bisschen viel das Stückwerk. Dre hat ja schon doch mal ein bisschen, alleine dass er rappt, macht er schon mehr als Khaled, aber Dre hat die goldene Gabe, unfassbar gut Alben zusammenzustellen, ja, also auch Leute ranzuholen, weil auch auf The Chronic, wir reden hier nicht nur von Dre und Snoop, sondern hier sind sehr viele Protagonisten, die durch dieses Album eine Karriere bekommen haben, deren Karriere auch wirklich gestartet ist, die bis heute West Coast Legenden sind, ja, also Dre, wir haben schon über ihn gesprochen, Dres Halbbruder Warren G, der mit Regulate eine der größten G-Funk-Hymnen aller Zeiten gedroppt hat. Gotta be handy with the steel, if you know what I mean, earn your keep. Regulators! Mount up! It was a clear black night, a clear white moon. Warmer G was on the streets, trying to consume some skirts for the E, so I could get some phones. Rolling in my ride, chilling all alone. Just hit the east side of the LBC on a mission trying to find Mr. Warren G. Seen a car full of girls, ain't no need to. Genau. Nate Dogg ist hier drauf. RIP an dieser Stelle, die eine der schönsten und besten Stimmen der Rap-Geschichte, der hier auch bei einer Hook dabei ist. wir haben hier Corrupt drauf und Daz Dillinger.
Genau.
Corrupt, ich liebe Corrupt, einer der wirklich most underrated Rapper all time.
Safe,
unfassbarer safe. Künstler zusammen mit Daz, der auch viel produziert, bildeten sie das Duo Dog Pound.
Mhm.
Die auch ein geniales Album namens Dog Food gedroppt haben.
Genau.
Lady of Rage ist drauf, eine Rapperin, die sehr eng mit den West Coast Künstlern in einem Camp war. Mit Snoop war sie sehr eng. Sie hatte auch 94 ihren großen Hit Afro Puffs. Da man sieht da auch Snoop im Video. Sie ist nie riesig, riesig groß geworden, aber trotzdem eine wirklich West Coast Nischenlegende.
Mhm.
RBX ist auch drauf, auch so ein Homie von Dre, der auch nie große Solo-Karriere hatte, aber von den meisten, die hier drauf sind, haben wir in den späteren Jahren noch sehr viel gehört. So.
Ja.
Und die Leute sind dann auch auf Chronic 2001 drauf. Also Dre hatte wirklich die Gabe, sich seine Leute ranzuholen und wirklich die richtigen Artists zu picken, um einen Sound perfekt zu machen. Um einen Track abzurunden. Und es ist Das ist interessant so. Letztes Jahr Donda von Kanye reviewed habe, wo auch so viele Features drauf sind.
Mhm.
Mein großer Kritikpunkt war, es fühlt sich nicht an wie ein Kanye-Album, sondern wie irgendwie eine Compilation. The Chronic hat eigentlich fast auf jedem Song, bis auf A Brother with a Gun.
Mhm.
Das ist wirklich ein komplett Dre-Solo-Track. Auf jedem anderen Song ist mindestens ein Feature drauf. Mindestens. Ja. So.
Ja.
Und trotzdem klingt es wie ein Dr. Dre Album. Es ist sein Album. So. Klar,
Snoop,
okay, aber es ist sein Album. Ich verbinde es mit Dr. Dre. Er hat dem Ganzen seinen Stempel aufgesetzt. Und das hat er hier wirklich perfektioniert auf diesem Album. Er hat es nochmal hinbekommen mit Chronic 2001, was für mich das ultimative Meisterwerk ist, aber er hat diese Gabe, diese Leute zusammenzuholen und einen Moment zu kreieren. Und das macht The Chronic so besonders.
Genau, auf jeden Fall. Ja, das ist so, ja. Es hat ja auch eben, es hat die Karriere von allen eigentlich eben, es waren ja alle Leute, die er rangeholt hat, die, ich weiß nicht, wie alle rangekommen sind, aber ich glaube, Daz war ein Cousin von Snoop und dann Corrupt war, glaube ich, ursprünglich aus Philadelphia, ist auch in L.A. aufgewachsen, so. Die waren dann alle bei Death Row gesigned, so, und Shug hat es auch mal irgendwo in einem Interview gesagt, als du warst dort in dem Label und dann haben sie das Album aufgenommen und es war sozusagen wie ein Bootcamp. So, die übernachteten zusammen da im Studio oder in den Räumen, standen auf, haben zusammen aufgenommen und haben die Musik zusammen kreiert. Man muss sagen, es ist Dre's Album, safe. So, die Musik kommt von ihm, der Input kommt von ihm, das Künstlerische kommt von ihm. Aber es war auch eine Teamarbeit, so.
Natürlich, er hat aber diese Leute so perfekt ausgewählt.
Genau.
Er hat denen wirklich so
genau.
Er hat sie alle irgendwie scheinen lassen.
Genau, das ist so kann man es am besten beschreiben. Er hat sie scheinen lassen. Er hat die Leute genommen, erkannt, okay, du hast Talent, du hilfst mir jetzt, du bist gut bei dem Texten, Snoop ist ein guter Freestyler, du kannst das gut machen, du kannst das gut machen. Und er weiß genau, okay, du kommst auf diesen Track und es ist wirklich, wenn man jetzt auch die Tracks anschaut, so bei der ersten Hälfte des Albums hast du so die eine Palette an Leuten und bei der zweiten Hälfte merkst du dann, okay, da Dre steppt dann so ein bisschen im Hintergrund so mit seinem Rappen und lässt dann so die anderen Leute scheinen. Und ja, das ist auch das, was das Album so gut macht, eben, dass du die Gastbeiträge sozusagen hast von diesen Leuten, die... Im Nachhinein ist ja nur Snoop dann so ein Big Star geworden. So, der Rest kennt man so, wenn man sich dann miteinander auseinandersetzt. Aber trotzdem so, das waren alle sehr talentierte Künstler. So, und die haben auch dazu beigetragen, dass das Album ein absolutes Meisterwerk wird. Weil es ist nicht einfach, Leute in sein Team zu holen und mit ihnen zusammen so etwas zu kreieren wie jetzt The Chronic. Was ja, wie du gesagt hast, das hat er ja zweimal gemacht. Einmal mit The Chronic und einmal mit Chronic 2001. Ja.
Ich finde bei das wollte ich auch noch mal erwähnen, bei Track 4, The Day the Brothers Took Over.
Ja.
Wo ja wirklich auch noch explizit die LA Riots angesprochen werden.
Genau.
Es gibt am Anfang von dem Song einen Soundschnipsel, wo man einen Protestierenden hört, der
sich
beschwert und was sagt, so. Der richtig so. if you ain't down for the Africans here in the United States, if you ain't down for the ones that suffered in South Africa from apartheid and shit, damn it, you need to step your punk ass to the side and let us brothers, us Africans, step in and start putting some foot in that ass. So.
Yeah.
Und ich glaube, der hat da auch ausgesprochen, was sich viele Leute dachten. Dieses Soundschnipsel stammt von einem Radiopraktikanten.
Ja. Yeah.
Der damals bei einem Hip-Hop-Radio-Station Praktikum gemacht hat.
Mhm.
Ich glaube, der hieß Matthew McDaniel.
Ja, genau.
Und er hat damals, ist mit seiner Videokamera auf die Straßen gegangen und hat die Riots gefilmt.
Ja.
Und Leute interviewt. Mhm. Und der hat damals, glaube ich, diese Aufnahmen auch schon zu Ice Cube bringen wollen.
Mhm.
Und Ice Cube hätte abgelehnt.
Ah, okay.
Oder sein Management hätte abgelehnt. Dann hat er aber gehört, dass eben Dr. Dre an seinem Album arbeitet und so sind die in Kontakt gekommen und Dre fand die Aufnahmen so gut, dass er viele für The Chronic verwendet hat.
Krass, ja.
Und deswegen sind diese Live-Aufnahmen von den Protestierenden sozusagen auch in den Songs mit inkorporiert.
If you ain't down for the Africans here in the United States, period, point blank, if you ain't down for the ones that suffered in South Africa from apartheid and shit, damn it, you need to step your punk ass to the side and let us brothers and us Africans.
Like my niggas from South Central Los Angeles, they found that they couldn't handle us. Bloods, Crips on the same squad, with the SA's up a nigga, it's time to rob and mob and break
the... Yeah, krass.
Eine krasse Story. So.
Auf jeden Fall.
Wir haben ja drüber gesprochen, ich finde, wenn jetzt mal zurückdenkt, auch an viele große Hits und Alben aus dem West Coast, es ist trotz allem immer eine politische Note, ist immer vorhanden. Ja?
Ja.
Sei es Fuck the Police, sei es eben The Chronic, was die Riots angeht, auch viele Ice Cube Songs, ja, auch American KKK's Most Wanted zum Beispiel, ich meine Park mit Changes und anderen Songs, die sich Letter to the President, die sich so ein bisschen staatskritisch äußern. Wir haben, und auch jetzt in der neuen Zeit, ja, ich meine mit YG, Fuck Donald Trump oder ein Kendrick sowieso, ja, mit Black of the Berry und seinem ganzen Album eigentlich, To Pimp a Butterfly, also West Coast war nie nur Gangster, sondern auch eben Gangster mit einem Political Edge. Von Anfang an.
Das ist so, ja. Weil es ist auch so mit der... Es hat sich ja auch so kreiert, so. Das macht ja auch die West Coast Musik aus. Weil die Leute, die gerappt haben, sich davon beeinflussen lassen. So, die ersten, die das ja groß gemacht haben, waren N.W.A. Der Grund, wieso die ja die Aufmerksamkeit hatten
natürlich
von den ganzen Leuten, ist, weil sie ja darüber gerappt haben, dass sie unzufrieden waren mit dem und dem. Und sie haben es nicht so unterschwellig gesagt. So, die haben den Track Fuck the Police genannt. So, yo.
Ich fand nur dieser auflehnende Spirit, der wird irgendwie bei der West Coast so ein bisschen mehr weitergegeben als an der East Coast. War immer
ja,
so mein Gefühl,
stimmt.
Weißt du?
Das stimmt, nein, auf jeden, da hast du recht. Das ist
das
wirklich
geht ja,
so.
Das geht ja bis heute so, bei was auch so neuere Künstler angeht.
Ja, ja, safe, auf jeden Fall, ja.
Dann natürlich, also wie gesagt, das ist auch eins der ersten Hip-Hop-Alben, wo so gefühlt jeder Song ein Hit ist.
Mhm.
Ich finde, wenn man dann natürlich Track 5 nimmt, und dieses Album fängt ja schon crazy an, wie gesagt, wir haben alles zu Nothing But A G-Thang gesagt, aber manchmal, wenn mir langweilig ist, gucke ich mir auch die Szene aus dem N.W.A.-Film an, ne, aus dem Straight Outta Compton-Film an, wo Dre da unten am Klavier sitzt und Snoop die Treppe runterkommt und dann seine Lines rappt.
Genau, ja.
1, 2, 3 into the 4. Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre is at the door. Ready to make an entrance, so back on up. Cause you know we're about to rip shit up. Give me the microphone first so I can bust like a bubble. Compton and Long Beach together, now you know you in trouble. Ain't nothing but a G-Thang, baby. Too low, death maker, so we're crazy. Death Row is the label.
Was soll man sagen? Es ist einfach, alles an dem Track ist so magisch. Es passt einfach so.
Yeah.
Der Flow, der Beat, der Funk. Es ist wirklich ein perfekter Hip-Hop-Song, würde ich sagen.
Ist so.
Es ist wirklich ein perfekter Hip-Hop-Song.
Mhm.
So.
Mhm.
Es ist ein Evergreen. Alles wurde dazu gesagt, aber es ist einfach so. Wenn du alle einzelnen Elemente nimmst, es ist einfach perfekt. Es ist der perfekte Song. So. Der Vibe stimmt. Es ist nichts, was ich ändern würde an dem Track.
Ja, ja.
Ich finde, es ist auch so die Standout-Performance von Snoop. Also,
ja. Ja.
Snoop, wirklich, Snoops Flow ist weich wie Butter. Geisteskrank. Wirklich ja. Geisteskrank.
Ja, so. Ja. Allgemein, wie er ja gerappt hat zu dieser Zeit, das war ja auch der Grund, wieso ja auch Suge Knight an ihm als Künstler auch interessiert war, ist, dass er gesagt hat, ja, viele Künstler zu dieser Zeit, oder Rapper allgemein, die waren so ein bisschen aggressiver so in ihrer Delivery, so, sie haben ein bisschen so im Mic so geschreit, kann man sozusagen sagen, du hast Ice Cube, so laute Stimme, so, und was alle an Snoop geliebt haben, ist so seine ruhige Stimme, so sein Flow, seine Delivery, so wie ein bisschen so nicht ins Mic, wenn er rappt, es war wirklich so, wie als würde er auch ein bisschen singen, sozusagen. So, er hat so ja. Die Melodie, seine Delivery, war so ruhig, sein Flow allgemein, die einzigartige Stimme, die er hatte, so, das ist ja doch das, was Snoop ausgemacht hat. Und sowieso dieser Track, safe, so, ja. Das ist so, das war Snoops Moment to Shine, so. Und ab diesem Moment haben alle Snoop geliebt.
Und, ja, Superstar, das, bevor er überhaupt sein Album gedroppt hat.
Genau, genau. Eigentlich so marketingtechnisch perfekt. Also besser kannst du es nicht machen. Du machst ein Album, du nimmst einen neuen Künstler, du lässt ihn darauf rappen und präsentieren und dann kreierst du so einen unglaublichen Hype für dann das eigentliche Debütalbum, das ja dann ein Jahr später rauskam mit Doggy Style.
Ja, es ist auch der perfekte West Coast Song. Also wenn du mich wirklich ja. fragst, was ist West Coast Rap so, das ist eigentlich der Song.
Genau, safe, auf jeden. Das, so. ja, muss man nicht mehr dazu sagen, ja.
Natürlich, ne, man könnte auch Ice Cube, Today Was a Good Day nehmen, aber ich glaube, Nothing But a G-Thang hat einfach noch so ein bisschen diesen funky Vibe, so der den Sound noch ein bisschen besser beschreibt. So.
Ja, stimmt.
Und du hast auch die Stimme erwähnt von Snoop. Dre hat selbst in einem Interview gesagt, so ihm hat die Stimme sofort gefallen. Und ja. Dre meinte auch, er war immer an Künstlern interessiert, die eine interessante Stimme haben. Ja, er hat gesagt, ja. Hört euch meine Alben an. Ich habe eigentlich immer Künstler drauf, die bei deren Stimme man sofort erkennt, dass es sie sind. So. Mhm. Ich habe drüber nachgedacht und er hat absolut recht. Also
ja, ja, auf jeden Fall.
Eigentlich jeder Künstler, den er da irgendwie gesigned hat oder den er hervorgebracht hat, hat so eine richtige Signature-Stimme.
Mhm.
So. Egal, ob es Snoop ist, egal, ob es M ist, egal, ob es Game ist, egal, ob 50, egal, ob wer war da noch alles? Ja, auch Corrupt hat eine extrem so einprägsame Stimme.
Ja, ist so, und, auf jeden Fall.
Kendrick
ja.
auch. Also alle Künstler, die ja so ein bisschen vatermäßig in die Szene reingebracht hat, alle haben eine besondere Stimme. Und Snoop ist das beste Beispiel dafür. So.
Ja, definitiv.
Dann hast du natürlich Sachen wie These Nuts, die so ein bisschen diesen These Nuts-Mythos eigentlich erfunden haben.
Ja, genau.
Ich werde jetzt auf jeden Fall hier auch dieses Meme reinschneiden. These Nuts. wir hatten ganz am Anfang, hatte ich erwähnt, es gab so Songs, die ich beim Wiederhören nach all der Zeit für mich entdeckt habe, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Ja. Ich weiß, du wirst jetzt vielleicht stutzig sein. Ich wusste nicht mal, dass es dazu ein Video gibt. Ich habe mich jetzt echt geoutet so. Lil Ghetto Boy, unglaublicher Track.
Ja.
Bumpa G, I guess. Essays way deep, shame two in the chest. Best run, cause brothers is dropping quicker. Too late, damn. Down goes another nigga. Bouncing off the walls, throwing them dogs, getting that rep as a young hawk.
Fantastischer Track.
Unglaublicher Track. Yeah. Ist wirklich, jetzt beim Hören habe ich gemerkt, das ist echt einer der meiner absoluten Favorites vom Album. So, mm-hmm, der braucht sich gar nicht verstecken vor den ersten 3-4 Songs, finde ich. So.
Der hat da auch ein Intro mit dem, eigentlich auch aus dem gleichen Interview, so wo du vorhin erwähnt hast, so geht hier eigentlich mit dem gleichen Film weiter. Ja, auch der Beat ist auch so smooth, so ruhig eigentlich.
Ja, also das ist auch nice. Snoop crazy hier. Wie er,
ja,
wie
er safe, so. Safe.
Das ist
ja,
auch
ja.
das erste Mal, dass er überhaupt das erwähnt, Murder Was The Case. Später hat er
genau.
das im Song gemacht.
Genau,
Murder Was The Case That They Gave Me.
Ja,
dear God, I wonder, can you save me?
Genau.
Geil geflowt einfach.
Ja,
wirklich safe. Geil. Ja. Mhm. Auch hier so ein bisschen dieses, natürlich auch dieses so reflektierend über das Gangsterleben, was die Jungs leben und wo das eigentlich hinführt, so dass alle im Knast landen und dass du dich wunderst, war es das überhaupt wert? So sehr geil gemacht, unfassbarer Beat und wie gesagt, ich habe erst vor ein paar Tagen das Video dazu gesehen. Ich habe nie gewusst, dass es ein Video zu dem Song gibt.
So. Ja.
Und was mich auch, vielleicht weißt du das, ich war ein bisschen überrascht, im Video wird die Hook von Nate Dogg gesungen.
Ah, okay, krass. Nein, das,
aber auf dem Song wird die Hook eigentlich von Daz gesungen. Von Daz
Dillinger. Ja. Genau, ja.
Deswegen bin ich sehr überrascht, warum sie sich entschieden haben, dann Nate Dogg für das Video zu nehmen. Aber es gibt ein Video.
Krass, ja.
Deswegen, ich war sehr überrascht, ja.
Ja, das geschieht mir auch, dass ich ab und zu dann entdecke, dass es eigentlich zu Tracks, wo man nicht gedacht hatte, noch ein Video irgendwo gibt. So.
Und auch der komplette Solo-Song, dieses A Brother with a Gun, sehr nice, hatte ich komplett vergessen, den Song. Komplett. Der ist richtig geil produziert. Mhm. Der ist richtig geil produziert. Der hat so, eine richtig dunkle Atmosphäre und dann so während des Parts kommen so diese geilen kleinen so Glockenelemente oder so. If you see me on a solo move, believe that I'm strapped. 4-4-8-8-AK-47. Cause slowly but surely, sing you on a stairway to heaven. Just put my finger on the trigger and pull back. And lay a punk motherfucker flat as he wonder what pop. Generell, was Dre immer ausgemacht hat, diese kleinen Details, die er in seine Beats eingebaut hat. Deswegen war Dre für mich immer so einer der absoluten Goats, weil der hat immer genau gewusst, welches kleine Element muss jetzt auf den Beat drauf kommen, dass es perfekt klingt. So.
Ja, auf jeden Fall. Nein, wirklich, ist auch ganz geiler Track, auf jeden.
Es gibt auch Sachen, die ich dann irgendwie so, die mich ein bisschen kalt gelassen haben, sowas wie Stranded on Death Row. Ich weiß nicht, Bruder. So ein riesen Posse-Track, wo Dre gar nicht drauf ist. Da ist ja auch Bushwick Bill dabei.
Genau, genau, ja, genau. Ja, ist bei der zweiten Hälfte, ja. Es ist,
Da gibt's so ein paar Sachen. Keiner der Songs ist schlecht. Aber das sind sowas wie High Powered oder Stranded on Death Row, die haben mich nicht so mega abgeholt.
Ja, ich finde, bei diesen Tracks jetzt auch, oder eben bei Stranded on Death Row, was ja so ein Posse-Track ist, ich finde, was hier nice ist, ist eben das, was ich vorhin gemeint habe, dass er hier zum Beispiel jetzt so ein Corrupt, so, okay, ist seine Time to Shine, so. Ich finde die Parts, die sie rappen, krass, so. Also der Beat ist vielleicht ein bisschen schwächer, so im Vergleich zu den anderen Beats, aber nichtsdestotrotz, ich finde ihn nice und auch jeder Snoop-Part auf der Chronic ist gut.
Ist crazy,
so,
ja.
Ist crazy. Also, ich finde es auch nice, dass er diese Zeit, du hast bei gefühlt jedem zweiten Part, macht er Referenz an Clint Eastwood, sieht sich so ein bisschen als der Raps Clint Eastwood. Find ich noch ein nicer Gag. Ja, keine Ahnung. Ich weiß, was du meinst, so. Aber ich finde ihn trotzdem dafür, dass eben so die jungen neuen Rapper da dort so Posse-mäßig drauf rappen, finde ich das schon geil. Stranded on Death Row. So duck when I swing my shit. I get rugged like raw head wrecked with fat tracks. That fits the gangster type. When I recite, kind of lethal. Niggas know the flow that I kick. There's no equal. Ist so, ja. Aber ich weiß,
das
was du meinst.
Das sind einfach nur die Sachen, die noch nicht so mithalten können mit der Hitlastigkeit von den anderen.
Weil das ist so. Das
was
ist
ich
so,
halt ja. in diesen 10 Jahren vergessen hatte, ich hatte irgendwie nur diese Party-Songs im Kopf. Mhm. Du hast auch schon viele Gangster-Songs, die richtig hart sind. So. Mhm. Rat-a-tat
ja, ist Rat-a-tat-tat
Banger, auch. Alter.
Boah, das ist ein
Banger. Dieser Drive-by-Banger, wo auch diese ersten Referenzen mit diesem Sitting in my 6-4 und so, was wir heute alles natürlich for granted nehmen, so was alles selbstverständlich ist, aber das sind so diese Blueprints, die wurden damals mit The Chronic geschaffen. So, dieses mit dem Auto vorfahren und Leute abknallen und so.
Was ich hier auch lustig fand, wo ich das Album wieder mehrmals gehört habe, mir ist, ich habe das ja, also bei jedem Track hier auch beginnt eigentlich der Track mit so einem kleinen Skit, so irgendwie entweder ein Sample oder jemand sagt etwas. Und was ich hier gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, ist, dass sie so zuerst ein Sample aus einem Film gesampelt haben von The Mac, wo es darum geht, so, hey man, don't you realize, in order for us to make this thing work, we gotta get rid of the pimps and the pushers and the prostitutes and start all over again. Und dann kommt RBX und sagt, N-Word, is he crazy? So wie zu sagen, so, yo, nein, so, wir hören nicht damit auf, so, wir machen das weiter, so. Once again, the mighty Death Row Organization committed mass murder und so, und dann geisteskranke Banger, so, dann no mercy, wirklich. Das fand ich sehr lustig, als ich das Album wieder gehört habe.
Ja, Mann.
War wirklich geil. Ja,
also Humor ist sowieso dabei, ja, dieser typische West Coast Gangster-Humor. Ist crazy. Heute kannst du natürlich so ein Album nicht bringen, es ist schon geisteskrank, wie hier mit Frauen umgegangen wird auf dem
Album. Ja, ja, ja.
Aber
ja.
Es ist halt so dieses typische, yo, bitch, man, suck my dick. So, das komplette West Coast Gangsterfilm wird hier to the fullest gefahren. Wie gesagt, für mich das eins der großen Highlights ist wirklich der allerletzte Song. Es ist ja eigentlich der Bonustrack auf dem Album.
Genau.
Bitches Ain't Shit.
Ja, ja?
Alleine, dass der auch diese berühmte Line erfunden hat, wo Snoop sagt, bitches ain't shit but hoes and tricks. Lick on these nuts and suck the dick. Get the fuck out after you're done. Then I hop in my car to make a quick run. Bitches ain't shit but hoes and tricks. Lick on these. Okay, no. Goated line natürlich.
Mhm.
Ich finde, the Bitches Ain't Shit hat auch diesen selben Spirit wie Housewife auf Chronic 2001, was auch meine absoluten einer meiner absoluten Lieblingssongs ist von dem Album dort. Sehr underrated, finde ich.
Ja.
Also der wird einfach viel zu selten erwähnt. Natürlich ist es ein Classic, aber ich meine, Housewife ist auch geisteskrank, weil Corrupt dort sich den Arsch abrappt und todesfunny ist.
Ja, so. Stimmt.
Und ähnlich ist es hier mit Snoop und Bitches Ain't Shit. Genau. Auch, ich meine, allein die ersten Lines von Dre, so, I used to know a bitch named Eric, right?
Einfach
easy ermordet.
Safe, auf jeden. Nein, es ist wirklich, das hast du auch gesagt, dadurch, dass es so viele geisteskranke Hits und Banger drauf ist, vergisst man eigentlich, welche underrated Tracks noch auf dem Album sind, eben sowohl bei The Chronic als auch bei Chronic 2001. Und das ist ja eben das Geile, so, du kannst die Alben 5-10 Jahre später wieder anhören und du entdeckst immer wieder etwas Neues, etwas Lustiges, etwas, was du früher vielleicht nicht so gecheckt hast, dann siehst du das jetzt. Und das macht einfach Spaß, macht einfach Bock und ist einfach geil.
Ich find's interessant, weil auch jetzt hier habe ich wieder, also ich, wie gesagt, ich höre Chronic 2001 jedes Jahr so, aber halt Chronic lang nicht gehört. Und mir ist aufgefallen, die beiden Alben sind auch identisch strukturiert.
Mhm.
Weil auch bei Chronic 2001 sind die großen Hits auf der ersten Hälfte des Albums.
Genau.
Ja. Und auf der zweiten Hälfte geht es ein bisschen ruhiger, so ein bisschen auch persönlicher mit The Message natürlich.
Mhm.
Und auch ein bisschen gangsterlastiger, so dieses trocken-gangsterlastig. Nicht so Hit-gangsterlastig, so ein bisschen so Gangster-gangsterlastig.
Ja, ja.
Und eigentlich ist das nur eine Spiegelung vom ersten Chronic-Album.
Ja.
Was auch so ist. Die wirklich großen tanzbaren Banger sind in der ersten Hälfte und in der zweiten Hälfte sind so ein bisschen diese Posse-Cuts, wo so ein bisschen mehr so die LA-Hitter eingeladen wurden.
Genau, ja, ganz genau.
So, weil Chronic 2001, so M und Exhibit und so, die sind auch auf der ersten Hälfte drauf eigentlich.
Ja.
Und auf der zweiten hast du dann ganz viel Daz, Dillinger und Corrupt und so, die dort, und Hitman natürlich.
Stimmt, genau.
Die dort rappen. Deswegen, ich meine, es ergibt Sinn, aber die beiden Alben sind von Dre auch ähnlich strukturiert.
So. Das ist so, ja.
Und ich habe früher immer, ich fand früher, als ich wirklich das allererste Mal die Chronics gehört habe, dachte ich immer so, ja, okay, ich finde die zweite Hälfte immer schlechter als die erste, aber beide sind sehr nice. Mit jedem Jahr, was passt, fühle ich diese zweiten Hälften mehr. So.
Ja, safe. Gehe ich absolut mit. Das ist so, ja. Ja, ist wirklich, ist eine magische Formel, die Dre einfach kreiert hat und schade, dass es das nur auf zwei Alben so gibt, so Chronic 2001. Ich würde mir wünschen, wenn
Bruder, Leute ich habe dieses Compton-Album nur einmal gehört, glaube ich.
Ich habe es 2-3 Mal gehört, aber ich, ganz ehrlich, ich blende das aus in Dres Diskografie, sorry. Ja. So, weil das ist wirklich, nein.
Ich brauche auch keinen, also ich meine, die Hoffnung hatte man schon vor 15 Jahren aufgegeben, aber
Detox, meinst du?
Natürlich, das größte Mysterium, so die größte Urban Legend, was Dr. Dre angeht, ist natürlich sein Detox-Album, was er immer angekündigt hat, was nie rauskommen wird. Es ist auch okay, dass es nie rauskommen wird. Die Erwartungshaltung der Leute nimmt auf dieses Detox-Album, was ja schon seit den 90ern angekündigt wurde, wenn man das nimmt im Vergleich zu seinen ersten beiden Alben, die beide Meilensteine sind, er wird das nie erfüllen können. Es wird nie gehen. So. Und ich glaube, die Musikbranche hat sich auch dermaßen verändert, dass es sehr schwierig ist, überhaupt noch ein genre-defining Musikstück zu bringen. Ja?
Ich glaube einfach, jetzt wäre es zu spät. Safe.
ich weiß auch gar nicht, ob der überhaupt noch Großes produziert, Bro, du weißt doch, also er hat doch dann, ich meine, Dre war sowieso ab irgendeinem Zeitpunkt eh nur noch Mythos, dann war ja sowieso Beats by Dre Sache, hat er verkauft, ist fast Milliardär geworden.
Genau.
So. Du weißt doch selbst nicht, was Dre mittlerweile macht, der soll auch chillen, so, der hat seine Leistung gebracht, ist okay so.
Das stimmt, aber bei jedem irgendwie, bei jeder Doku, bei jedem Interview, egal was man sieht, er sagt ja immer, wenn es um die Musik geht, ist er ein Perfektionist. Er ist immer viel im Studio, er macht immer Sachen. Da denke ich mir auch, ja, ist ja nice und so. Klar, wie gesagt, mittlerweile so, ich warte nicht auf ein neues Dr. Dre Album. So, aber was ich vorhin noch sagen wollte ist, es ist schwer vorzustellen, dass Dre irgendwo in seiner Calabasas Mansion irgendwo in einer verstaubten Ecke sehr wahrscheinlich 100 Tracks hat, die er,
natürlich,
zwischen 2000 und 2010 irgendwelche geisteskranke Banger aufgenommen hat für The Detox und er wegen seinem Perfektionismus an sich zweifelt und sagt, nein, das ist nicht krass genug, das ist nicht gut genug wie jetzt Chronic 2001 oder Chronic und es wegen dem nie released hat. Wo ich mir denke, ich glaube, es gab einen Punkt, da hätte er es einfach releasen müssen. Sorry, zwischen 2000 und 2010. Ich glaube, es gäbe da, es hätte schon ein Album darum gegeben, der hätte die gleiche Formel anwenden können, die Leute, mit denen er gearbeitet hätte, es wäre sehr wahrscheinlich ein gutes Album rumbeigekommen. Aber ja, das ist, wie du gesagt hast, schlussendlich war es alles ein Mythos, so.
Ich meine, also, keine Ahnung. Es gibt tausende von Leaks von möglichen Detox-Tracks auf
YouTube. Genau.
Einige sind auch ziemlich krass.
Ja.
So. Ich weiß noch, ich glaube 2011 oder so, kam ja wirklich die Hoffnung noch mal auf, dass Detox kommt.
Mit dem I Need a Doctor Single.
Da kam ja diese I Need a Doctor Single mit Eminem und Skylar Grey. Ich muss dir aber auch sagen,
ja, war,
wie,
ja,
hätte das Album so geklungen, dann.
Ja, ach, genau. Ja, nein.
Zum safe. Glück kam kein Detox, Bro.
So. Ja. Ja, wenn ich es fand so wäre,
damals dann, nicht mal so arsch, aber 2010, so diese Zeit um 2010, wo Eminem auch auf diesem Pop-Rap-Flow war, so mit diesem, so, ich mache jetzt hier diesen Teen-Pop und so ein bisschen.
Es war sowieso eine komische Zeit.
Diese Zeit 2009 bis 2011 war ein geiles Jahr, aber diese Zeit 2008, 2009, 2010 ist extrem dated. Sehr viel aus diesen Jahren klingt katastrophal heutzutage.
Genau. Und vor allem auch die Leute, mit denen M gearbeitet, mit denen Dre gearbeitet hatte, eben bei Ende 90er, Anfang 2000er Jahre, M, 50, alle abgerissen. Ende 2000er Jahren, 2010, eben wie du gesagt hast, M war nicht mehr der gleiche, 5 hat auch nichts mehr Großes gemacht. Deshalb, ja, ich verstehe es irgendwo, weil eben, wenn Dre ein Album macht, dann braucht er ein Team, dann braucht er Leute um sich rum, die auch rappen, die schreiben, die mithelfen bei irgendwelchen Drums, auch immer. Und dann kann ein Dre-Album entstehen, ansonsten nicht. Meine einzige Hoffnung ist noch, Snoop hat vor einem Monat, glaube ich, angekündigt, er macht ein neues Album zusammen mit Dre, so.
Ja.
Mal schauen, wie das wird, so. Aber ansonsten, ja, ich glaube, es wird da, glaube ich, nicht nochmal ein Dre-Album kommen, so. Und sonst lassen wir uns überraschen. Mal schauen.
Jetzt nochmal eine kleine Ansage an Snoop, weil ich das die ganze Folge nicht gesagt habe. Ihr könnt aktuell The Chronic nicht auf den Streaming-Plattformen hören. Es geht nicht. Weder bei Apple Music noch bei Spotify. So. Ist natürlich auch kacke, dass ich euch sage, ja, hört euch das Album an, bevor ihr die Folge hört, so. Es ist scheiße. Das hat den guten Grund, weil Snoop sich irgendwie diese NFT-Krypto-Scheiße von irgendjemand hat einreden lassen und jetzt gibt es das Album nur noch im Metaverse oder keine Ahnung, Bruder, irgendwie so eine Kacke. Snoop besitzt die Rechte, glaube ich, am gesamten Death Row-Katalog.
Genau, weil er
Die Death Row-Alben sind einfach nicht mehr zu hören. Ich glaube, Tupac-Album ist wieder da hier.
Also die einzige,
All Eyes on Me.
Genau, die einzige Ausnahme ist All Eyes on Me und bei Machiavelli, Seven Day Theory bin ich mir gar nicht sicher, weil die Rechte von den Masters gehören jetzt eben der Tupac.
Das Album kannst du noch hören.
Genau, also All Eyes on Me kann man hören, aber Chronic, Doggy Style.
Auch Machiavelli kann man noch hören. Ja.
Kann man noch hören, okay. Ja. also Tupac kann man alles hören, Chronic Doggy Style ist und Dog Food von Dog Pound ist weg, ja.
Ja, es ist wirklich eine Schande so, ich hoffe, Homie wacht auf, aber das ist wirklich eine Schande, dass wir das Album nicht hören können. Deswegen, es gibt noch zum Glück YouTube, es gibt dort eine wunderbare, ein wunderbares Video, wo das gesamte Album in FLAC-Dateien drauf ist, also bestmögliche Qualität. Mhm. Da hört man auch noch mal, wie crispy clean die Produktion klingt, immer noch nach 30 fucking Jahren. So. Safe. Aber ich will diese Ansage machen, Snoop, Bruder, so, hör einmal wirklich für einen Tag mal auf zu kiffen. Hör auf mit dieser Scheiße. Ich weiß, so Snoop gettet seit Jahren die Bag. Ich kann es verstehen. Der macht wirklich, wenn du bei Snoop, ich könnte heute bei Snoop anrufen und der würde mir einen Feature-Song machen. Ich könnte Snoop sagen, ist alles okay. Das ist sein Business-Deal. Er macht das für Geld, ist okay. Er gettet die Bag. Er macht es in dieser kapitalistischen Welt richtig. Alles okay. Snoop ist der Goat. Snoop ist der Onkel. Kein Hate.
Snoop ist Baller.
Ich könnte heute Snoop anrufen, wenn ich seine Nummer hätte. Ich müsste nur sagen, ich habe so und so viel Geld. Machst du ein Feature mit mir? Wir nehmen das aber über ein Fisher-Price-Mikrofon auf, was es 1996 in einem Happy Meal gab. Homie würde das machen, wenn ich ihn genug bezahle. Ja? Homie würde das machen. Ist okay. Ist sein Ding. Ich hoffe nur, dass er genug anderweitig seine Bag gettet, damit er diese Alben zurückholen kann, weil diese NFT-Scheiße ist ein Scam, Alter.
Ja, das ist so, ja.
Das ist ein Scam, weil ich werde mir jetzt nicht hier irgendwie Metaverse irgendwie meinen Arsch dort als Monkey zeichnen lassen, damit ich Doggy Style hören kann. Fuck off, Bruder. Fuck off. Deswegen, ich hoffe, wenn Filth nächstes Mal wieder mit Snoop chillt, dass er irgendwie ihm mal kurz durchschüttelt und sagt, yo, Uncle Snoop, be for real. So.
Oh, ich kann nicht mehr. Ey, Real Talk.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Dre das cool findet, dass man sein Album nicht hören kann.
So. Ey, ich glaube, es ist ihm so scheißegal, ganz ehrlich.
Ja gut, Dre ist sowieso alles scheißegal.
Aber ey, dem ist das so scheißegal, wenn ich ehrlich bin. Der denkt sich, ey, ja, wenn die Leute das hören wollen, die haben die CD oder die Kassette oder die
Vinyl. Geht mir auf den Piss, Alter.
Ja. Nein, aber safe bin ich voll bei dir.
Das ist wirklich straight ass, wirklich.
Ich denke aber, es gibt dort schon eine Hoffnung, weil es gibt sehr, sehr viele Fans, die das nicht feiern, dass man die Alben dort nicht hören kann. Und das sind einfach zwei der absolut wichtigsten Hip-Hop-Alben of all time. Die müssen irgendwann mal auf den Streaming-Plattformen wieder zur Verfügung stehen.
Gesagt, generell der ganze Death Row-Katalog, der interessant ist, so, den ich gerne auch mal ein bisschen näher hören würde. Ich würde auch mir gerne mal dieses Lady of Rage Album mal geben, kannst du auch nicht hören, so, weißt du.
Ja, stimmt, ja.
Das ist ass.
Ja. Das, ja. Ich hoffe, Snoop, du hörst das, ja. Lass es dir von jemandem auf Englisch übersetzen und dann, you know what to do.
Ich würde diese Folge gern noch mit so drei kleinen Did You Know Infos beenden.
Yes.
Zum einen, was sehr interessant ist, es gibt einen berühmt-berüchtigten L.A. Drogenboss, Crack-Vertreiber namens Michael Harry O. Harris.
Yes.
Der eigentlich, kann man so sagen, The Chronic finanziert hat.
Er hat Death Row Records die Gründung mitfinanziert. Mit seinen 1,5 Millionen.
Genau.
Die hat Suge Knight überwiesen und damit konnten sie Death Row starten. Genau.
Es gab aber eine Auflage, eine Bitte hatte dieser Harry O. damals. Mhm. Warum er überhaupt Shug das Geld gegeben hat.
Yes.
So, weil Shug kannte wieder irgendwie den Anwalt von dem Drogenboss, weil die sich kannten, als die zusammen beim College Football gespielt haben. Yep. Shug Knight war ja lange Zeit American Football Spieler, auch gar nicht mal so unerfolgreich. Sehr talentierter Football Spieler. Yep. Da hat er den Anwalt kennengelernt von dem Harry O. So kam der Kontakt zustande und Harry O. hat dann die 1,5 Millionen aufgebracht, um eigentlich erstmal so ein Entertainment-Venture zu gründen.
Genau.
Also Death Row Records war eigentlich nur eine Unterfirma von diesem
Godfather Entertainment.
GF Entertainment.
Genau, ja.
Und er hat zu Shug wohl gesagt, ich gebe dir diese 1,5 Millionen, aber nur, wenn du Dr. Dre ranholst. Mhm. Also nur wenn du Dre ranholst, weil die Musik von Death Row muss von Dr. Dre produziert werden, weil er da schon durch NWA als einer der angesehensten Plattenproduzenten galt. So.
Safe.
Das war
safe.
Seine Bedingung.
Ja.
Und so ist es dann auch gekommen. Also,
auf jeden, ja.
Dann danke Harry O., dass du Familien in Amerika mit Crack-Dealen zerstört hast, nur damit ich jetzt 30 Jahre später The Chronic hören kann.
Danke. Danke, Shug Knight, dass du auch...
danke, Shug Knight, für deine unzähligen Verbrechen, damit ich heute immer noch G-Funk Classics
pumpen kann. Genau, danke, dass du Vanilla Ice angeblich gedroht hast, vom Balkon runterzuschmeißen, wenn er nicht die Papiere unterschreibt, damit ein Artist namens Bobby Brown Credits bekommt für diesen Ice Ice Baby Song. Weil damit hast
du auch... Hey, yo, sign these motherfucking papers, man!
Ja, weil damit hast du wahrscheinlich auch... Geld bekommen, um das Album aufzunehmen. Danke. Merci, Shug Knight, pour les travaux. Dankeschön.
Merci pour les travaux. King.
Ja, safe.
Danke auf jeden Fall. Die Jungs, die hören bestimmt die Folge.
Auf jeden, ja, sicher.
Was sehr auch interessant ist, Eazy-E hat an jedem verkauften Chronic-Album Geld verdient.
Yes. Yes.
Eazy-E war damals Anfang der 90er zu Gast beim berühmten Talkshow-Host Arsenio Hall.
Yes.
Und hat da gesagt,
Dre Day is only Eazy's payday.
Eazy's payday, ganz
weil,
genau.
Weil er hat ja auch in Real Motherfucking G's gerappt.
When you talk about spraying me.
Also mit Kugeln durchlöchern, ja.
When you talk about spraying me, the same records that you making is paying me.
So. Mhm. Weil anscheinend gab es da noch einen alten Deal mit Ruthless Records, den Dre unterzeichnet hatte. Und dann hat Dre, glaube ich, etwa zwischen 25 und 50 Cent für jedes verkaufte Album bekommen. Von The Chronic. Was bei 3 Millionen noch gar nicht mal so schlecht ist. Besser ja, als nichts. Jeden. So, ja, ich meine, als Diss funktioniert es schon gut. So,
also, natürlich, natürlich.
Das ist schon krass, wenn du sagen kannst, ey, ich habe an deinem bestverkauften Album mitverdient. Danke.
So. Ruthless hat ja Death Row und Shug Knight ja angeklagt, dass sie ja eben genau, dass sie ja nicht in ihr eigenem Willen ja das den Vertrag aufgelöst hatten und gesagt haben, ja, ihr schuldet uns noch Geld, weil wir wollten euch Dre gar nicht geben. Und dann haben sie eben, glaube ich, dieses Settlement verloren und deshalb mussten sie, deshalb verdiente Eazy noch an Dres Musik, genau, für irgendwie 5 Jahre oder so, glaube ich.
Ja.
Krass.
Geisteskrank, wirklich crazy. Und natürlich, es sollte noch ein sehr kontroverser Song auf The Chronic landen, namens Mr. Officer. Eine Art Anti-Polizeilied im Stile von Ice-T's Cop Killer, was damals schon für ganz viel Kontroversen gesorgt hatte. Ja? Mhm. Und ich glaube, irgendwie bei Mr. Officer ging es auch darum, ja, um einen Polizist, der im Sarg liegt und dann irgendwie dort malträtiert wird und ermordet wird. Und Dre wollte diesen Titel mit aufnehmen, musste sich dann aber dagegen entscheiden. Anscheinend war das vielen Plattenfirmen zu heiß, beziehungsweise anderen Vertriebsstellen zu heiß. So, und deswegen gab es diesen Song dann nicht auf dem finalen Album. Es gab trotzdem genug Songs gegen Anti- und Anti-Polizei. Einfach nur ein interessanter Fakt, dass Dre anscheinend dann noch ein bisschen crazier gegen die Polizei gerappt hat. Auf einem Song, der es dann nicht aufs finale Album geschafft hat.
Safe. Ja, bezüglich Distribution des Albums hatten sie auch sehr viele Probleme, weil sie haben ja nicht, es war ja nicht so, dass Dre The Chronic gemacht hat und da sich dann die Plattenfirmen darum zerstritten haben, wer das Album distributen soll. Es war eigentlich das Gegenteil. Niemand wollte mit Gangster-Rap zu tun haben, egal ob Universal oder Warner oder Sony. Niemand wollte damit etwas zu tun haben. Die Leute interessierten sich nicht dafür. Ja. Sie dachten nicht daran, dass das funktionieren würde, dass es erfolgreich sein würde, dass es im Radio laufen würde. Und der Einzige, der daran geglaubt hatte, war Jimmy Iovine, ein Co-Founder von Interscope Records, der auch dann später mit Dr. Dre eigentlich auch für die ganze Karriere zusammenarbeiten sollten. Sie haben ja auch zusammen Beats by Dre gemacht und so. Er hat sich das Album angehört und gesagt, ja, als er The Chronic gehört hat, hat ihn das sofort an Rolling Stones erinnert, irgendwie so etwas. Und er hat daran geglaubt, er stand dafür ein. Er musste auch eben sich um die ganzen Ruthless-Anklagen sich damit kümmern. Aber die haben das geschafft, die haben einen Deal gemacht und The Chronic konnte so rauskommen. Deshalb auch danke Jimmy Iovine und Interscope, dass das Album rauskam. Weil sonst wäre es vielleicht nie rausgekommen.
Ja, Jimmy Iovine kommt, gibt mir schon Bastard-Vibes, aber
egal, okay. egal.
Egal. Der hat ein bisschen, Fitna gemacht, was 50 angeht, mit bestimmten Sachen.
Deswegen, ja, stimmt.
Deswegen bin ich ein bisschen.
Aber bei The Chronic war er korrekt, deshalb muss man
ihm auch. Sehe ich das ein bisschen kritisch, ja. Nein, ein fantastisches Album. Hat sehr viel Spaß gemacht,
Safe. Das wieder
zu hören.
Auf jeden Fall.
Ein legendäres Stück Musikgeschichte und ich bin froh, dass es das gibt.
Auf jeden Fall.
Froh, dass wir 30 Jahre später darüber reden können.
Naja,
30 Jahre ist auch eine Bank.
Mhm.
Das zeigt auch, wie relevant Hip-Hop geblieben ist.
Mhm.
Das hätte sich auch ein Dre 1992 nicht ausmalen können.
Ja, ja.
Und ich weiß nicht, man hört das Album und ich war nicht nur in der Kindheit, sondern man ist wieder in diesem Film, wo man einfach Bock hat, sich diese Sachen zu geben. Und es tut manchmal einfach gut, so Boys in the Hood zu gucken oder Menace to Society und sich einfach mal für 2 Stunden so in diesen Film rein zu begeben. Ja?
Das ist so.
Es klingt paradox, weil wir sind relativ gut betuchte oder uns geht's gut White Boys aus Europa und wir stellen uns vor, wie wir da irgendwo in Compton Watts durch die Gegend cruisen bei irgendwelchen Drive-Bys. Aber das ist, ob sie es wollten oder nicht, sie haben diesen Lebensstil, sie haben dieses Bild sehr, sehr schmackhaft verkauft.
So. Ja.
Und es ist auch ein Beweis dafür, dass das funktioniert hat, weil sehr viele Leute auch schon bei NWA aus den Suburbs diese Musik gepumpt haben und unterstützt haben und gekauft haben.
Ja.
Und Dre war eigentlich derjenige, der Gangster-Music vermarktbar gemacht hat. So.
Ja, das ist so, ja.
Ja, wir haben darüber geredet, ich habe gesagt, Gangster-Pop-Album, aber es lag auch an den Konsumenten. Sehr viele weiße Leute haben das gekauft und gepumpt. Bis heute.
Ja.
Bis heute.
Ja.
Und die haben echt die Formel gefunden, Geld zu machen. Auch bei Leuten, die gar nichts mit dieser Lebensrealität zu tun haben.
So. Safe. Ja, das liegt auch an der guten Musik, die Dre gemacht hat. So.
Safe.
Das ist so.
Bruder.
Yes, sir.
Ich würde sagen, wir sind am Ende unserer Folge angekommen.
Es war mir wieder eine Ehre, jetzt auch über so ein spezielles Album zu reden. Hat Spaß gemacht.
Ich bin froh, dass du das vorgeschlagen hast, weil ich hätte das tatsächlich nicht auf dem Schirm gehabt, die 30 Jahre.
Ja, krass.
Natürlich
ja,
ich 92, klar, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass es damals im Winter rauskam.
Ja, die Death Row Alben kamen im Winter raus, ja. Ist so, ja. In L.A. ist sowieso immer Sommer. Ja, also.
Natürlich, ich weiß, das ist nochmal ein anderer Winter, aber es ist schon interessant, am 15. Dezember sowas zu droppen. So.
Safe, auf jeden Fall.
Es muss weird gewesen sein, im schneebedeckten New York zu chillen und dann kommt Homie mit irgendwie Let Me Ride um die Ecke.
Die New York haben gar nichts verstanden dabei.
Ach, die hatten 92 auch nichts zu melden. So.
Das ist so, auf jeden Fall. Ja.
Ja, Bro, du hast recht. Also nächstes Jahr gibt es auch einige Jubiläen, die es zu feiern gibt.
Ja,
so. Können wir gerne auf jeden Fall wieder sprechen. Wir haben ja dieses Jahr 20 Jahre Tom Moore, 30 Jahre The Chronic.
Also nächstes Jahr machen wir safe 30 Jahre Doggy Style. Das müssen wir machen.
Alles klar. Das ist auch ein Album, was ich seit über 10 Jahren nicht mehr gehört habe. Also,
ja, siehst du? Perfekt.
Also ich werde dieses Wochenende vielleicht einfach so einen alten Hood Classic anschmeißen. Weißt du?
Ja.
Vielleicht gucke ich auch Deep Cover. Vielleicht
auf jeden.
Unbedingt. Vielleicht guck ich Blood In, Blood Out. So. Einfach so ein Kindheitsklassik von Dudes, die, keine Ahnung, so Tupac als Hintergrundbild von ihrem Sony Ericsson hatten.
Ganz genau.
Yeah. Oder ich gucke Menace to Society und dann gebe ich mir Doggy Style. Es wird nice.
Oder du kannst auch wieder GTA San Andreas geben. So,
oder GTA San Andreas zocken.
Das
bestes
ist,
Game all time.
Auf jeden Fall. Yes.
This should be played at high volume, preferably in a residential area.
Goodbye.